Herzlich willkommen beim Stimme-Wahlcheck hier in der Pyramide der Kreissparkasse Heilbronn. Schön, dass Sie da sind und wir freuen uns natürlich pünktlich um 18 Uhr können wir starten. Heute mit unserem zweiten Gast in unserer Wahlcheck-Serie zur Landtagswahl mit den 6 Spitzenkandidaten. Herzlich willkommen, Cem Özdemir.
Dankeschön. Herzlichen Dank.
Ja, es wird ja ein interaktives Format, Sie kennen das, 90 Minuten heute Abend, viele, viele Fragen, vieles zur Landespolitik, ich kann es gleich vorneweg sagen, Grönland und Ukraine werden keine große Rolle spielen, sondern wir werden uns um das kümmern, was im Land so alles ansteht. Zunächst mal natürlich auch mal von Ihnen erfahren, wer von Ihnen war denn schon mal bei einer Wahlcheck-Veranstaltung hier in der Pyramide? Das ist schon mal sehr gut. Und wer war das letzte Mal hier, als wir beim Herrn Stoch die erste Veranstaltung hatten? Stand schon etwas überschaubarer. Es ist unsere 10. Saison und Herr Özdemir war auch einer der Premierengäste. Nämlich 2009 haben wir begonnen mit unserer Wahlcheck-Serie und ich glaube, wir haben sogar noch ein Archivbild, wo wir kurz mal schauen können, wie das, weil es gar nicht was da zu lachen gibt. Ja, wir lassen es gern noch ein bisschen stehen.
Man sieht, das Alter kann auch Vorteile haben.
Ja, eindeutig.
Übrigens, ich muss mal mit einer Legende aufräumen hier. Also erstmal guten Abend, ich freue mich sehr, in Heilbronn zu sein. Das, was Sie da gesehen haben, das waren keine Klettverschlüsse, das waren echte Koteletten. Weil das hieß immer, der hat doch Klettverschlüsse und klebt sich morgens immer die Koteletten an. Es war wirklich echt, so sah ich mal aus.
Ja, damals waren Sie Bundesvorsitzender der Grünen, waren einer der ersten Gäste unserer Wahlchecks. Vor 17 Jahren haben wir begonnen. Später waren Steinmeier, Schäuble, Herr Kretschmann, Herr Habeck, viele andere, zuletzt dann Olaf Scholz und Friedrich Merz mit dabei. 2021 dann wieder ein Wahlcheck gemeinsam gemacht. Und damals war das Ganze überlagert von Afghanistan, von der Flut im Ahrtal, von vielen anderen Themen. Aber immerhin mit dem Rückenwind von hier sind Sie dann Bundesminister geworden, anschließend in der Ampelregierung.
Mal schauen, was der Rückenwind diesmal bringt.
Wir sind gespannt. Ja, vor 15 Jahren begann der grüne Teppich zu fliegen. Das war damals unsere erste Serie mit Herrn Mappus, der da Ministerpräsident war, und Winfried Kretschmann. Wir haben viele landespolitische Themen, aber ich möchte zu Beginn Danke sagen an alle diejenigen, die es möglich machen, dass wir diese Veranstaltung hier durchführen können. Und da sind sehr, sehr viele beteiligt von der Kreissparkasse Heilbronn. Sascha Straub mit seinem gesamten Team, mein Team von der Heilbronner Stimme, mit Heike Neureuther, mit Irina Bakanow, mit Alexandra Becker, die gesamte Redaktion, die dahinter steckt. Und natürlich Stimme TV, die Kollegen im Hintergrund mit Manuel Mayer, Marcel Remmele und Levin Menger. Denn wir übertragen natürlich wie immer live und wir haben sehr, sehr viele Zuschauer, die sich das dann live oder eben nochmal zeitversetzt mit anschauen. Wir sind ja KI-Stadt und Sie haben sich gerade erklären lassen vom Oberbürgermeister, was sich so alles Schönes in Heilbronn abspielt. Aber es gibt ja nicht nur KI, sondern es gibt natürlich viele Anwendungen und wir machen das mit unserem QR-Code mit ein paar Umfragen. Das wollen wir Ihnen jetzt mal erklären, was heute Abend auf Sie zukommt. Das hier ist der QR-Code, den Sie nachher mit Ihrem Handy einfach per Foto abfotografieren können und dann öffnet sich das Fenster, dann können Sie an den Umfragen teilnehmen. Wer das nicht ganz schafft, der kann es noch einfacher haben. Sie müssen einfach hier diese Adresse eingeben, pe.app/wahl. Nicht mit www und sonst irgendwas, sondern nur diese Adresse eingeben. Und dann können Sie auch an unseren Umfragen teilnehmen. Wäre schön, wenn Sie mitmachen. Ja, die letzten Wahlchecks waren immer, wir haben es gerade davon gehabt, überlagert von Themen, die mit der Landespolitik nichts zu tun hatten. Fukushima war es vor 15 Jahren, wir hatten die Asyldebatte vor 10 Jahren, wir hatten Corona vor 5 Jahren. Und diesmal gibt es auch wieder vieles, was die Weltpolitik umtreibt, aber auch unglaublich vieles, was hier in Baden-Württemberg entschieden werden kann oder soll. Und einer, der sich dafür bewirbt, den haben wir heute Abend da und den wollen wir Ihnen etwas näher vorstellen. Hier kommt unser Introfilm über Cem Özdemir.
Mit Auf und Abs kennt sich Cem Özdemir aus. Trotz mehrerer Rückschläge in seiner politischen Laufbahn hat er sich nie unterkriegen lassen und tritt nun an, um Baden-Württembergs nächster Ministerpräsident zu werden. Aber von vorn. Cem Özdemir wird am 12. Dezember 1965 in Bad Urach geboren und ist heute 60 Jahre alt. Seine Eltern kamen Anfang der 1960er Jahre als Gastarbeiter nach Deutschland. Özdemir besucht die Realschule in seinem Heimatort und macht die mittlere Reife. In Reutlingen lässt er sich zum Erzieher ausbilden und studiert später Sozialpädagogik. 1981 wird der damals 16-jährige Mitglied der Grünen und gründet den Kreisverband der Grünen in Bad Urach mit. 1994 wird Cem Özdemir als erster Abgeordneter mit türkischer Herkunft in den Deutschen Bundestag gewählt. Nach seiner Zeit im Bundestag wechselt Özdemir von 2004 bis 2009 ins Europäische Parlament. 2008 wird Özdemir Bundesvorsitzender der Grünen zusammen mit Claudia Roth. Bei der Bundestagswahl 2009 verpasst Özdemir den Einzug in den Bundestag. Erst 2013 zieht er über die Landesliste wieder ein. Während der Jamaika-Verhandlungen 2017 wird Özdemir kurzzeitig als Außenminister gehandelt, bis die FDP sich aus den Verhandlungen zurückzieht. Stattdessen wird Özdemir Vorsitzender im Verkehrsausschuss. Cem Özdemir ist seit 2024 mit der kanadischen Juristin Flavia Zaka liiert. Zuvor war er mit der Journalistin Pia Maria Castro verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. In seiner Freizeit wandert er gerne, außerdem ist er Fan des VfB Stuttgart. Wenn Zeit bleibt, kickt er ab und zu auch noch selbst, wie früher bei der grünen Tulpe. 2021 wird Özdemir in der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP zum Bundeslandwirtschaftsminister ernannt. Er setzt sich für mehr Biolandwirtschaft, weniger Pestizide, eine bessere Tierhaltungskennzeichnung und Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel ein, kann sich mit vielen seiner Vorhaben aber bei seinen Koalitionspartnern nicht durchsetzen. Besonders heftig sind die Reaktionen, als die Bundesregierung die Agrardieselrückvergütung für Landwirte streicht. Obwohl Özdemir sich an die Seite der Bauern stellt, protestieren sie wütend in ganz Deutschland. Nach langem Überlegen entscheidet sich Cem Özdemir, als Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg anzutreten. Kann er die Nachfolge von Winfried Kretschmann antreten oder reicht es nur zum Juniorpartner von Manuel Hagel? Mehr dazu heute beim Stimme-Wahlcheck.
Immer wieder schön. Wenn man so ein bisschen ins Poesiealbum reinblicken kann, spielen Sie noch Fußball eigentlich?
Ich muss leider mit der Legende aufräumen. Ich sei ein guter Fußballer gewesen. Das stimmt leider nicht. Ich wünschte, es wäre so. Ich bin gut im Zuschauen. Ich war jetzt am Wochenende war ich beim VfB wieder, VfB gegen Union, was leider ja nicht ganz so erfreulich war vom Ergebnis. Leider nur ein Punkt. Ich bin Handballer gewesen. Ich habe Handball gespielt.
Sie haben auch verletzt unlängst, gell?
Wie bitte?
Da haben Sie sich auch verletzt unlängst.
Ja, ja, ja. Also ich stand mal wieder im Handballtor und konnte es halt nicht lassen und am Ende zwei Finger gebrochen. Aber Handballer sind hart im Nehmen, mit gebrochenen Fingern weitergespielt und anschließend noch eine Diskussionsveranstaltung gemacht. Und danach, als das Foto im Internet zu sehen war, haben Leute, die ein bisschen was von Medizin verstehen, jedenfalls mehr wie ich, gesagt, Kerle, du sollst mal zum Arzt gehen und dir deine Finger anschauen lassen. Das sieht nicht aus, wie wenn es nur verstaucht ist. Und als ich dann beim Arzt war, hat er gleich gesagt, du gehst zum Spezialisten und es war dann tatsächlich gebrochen. Sie sind jetzt wieder einigermaßen verheilt, aber der wird nicht mehr gerade. Aber das passt auch so.
Haben wir schon wieder was Neues erfahren und vieles kennt man wahrscheinlich auch von Ihnen und von vielleicht dem einen oder anderen Spitzenkandidaten. Denn wir haben eine Umfrage gemacht, den sogenannten Bavücek, wo Zeitungen aus Baden-Württemberg ja repräsentative Umfragen durchführen in regelmäßigen Abständen. Da sind wir von der Heilbronner Stimme mit dabei. Und da hatten wir nämlich gefragt nach der Bekanntheit, die Spitzenkandidaten bei den Bürgerinnen und Bürgern im Land haben. Vielleicht können wir uns mal kurz das Ergebnis anschauen. Die Spitzenkandidaten der Landtagswahl, von wem haben Sie eigentlich schon mal gehört oder gelesen? Da ist es recht eindeutig, was die Bekanntheit angeht von Ihnen im Vergleich zu allen anderen. Warum spiegelt sich das in den Prognosen für die Grünen im Vergleich zur CDU nicht wider?
Es ist immer eine Mischung aus einer Persönlichkeitswahl und einer Parteienwahl. Und jetzt fängt es an, die Plakate kommen ja erst gerade, die Plakate für die Landtagswahl. Dann spricht sie es, glaube ich, auch rum, dass am 8. März die Landtagswahl ist. Und dann, glaube ich, je näher die Wahl kommt, umso mehr wird die Frage auch eine Rolle spielen. Wir sind in schwierigen Zeiten, wir sind massiv herausgefordert als Exportland. Die Zölle von Trump, dass China von der verlängerten Werkbank zum harten Konkurrenten wurde, oft auch mit unfairen Methoden. Das Land an den Rändern wird stärker. Wir müssen die Mitte stabil und stark halten, mit Maß und Mitte regieren. Und dann wird es, glaube ich, auch um die Frage gehen, wen will man in der Zeit im Staatsministerium sitzen haben? Jemanden, der Erfahrung hat, jemand, der sich vielleicht in Berlin, in Brüssel, vielleicht auch in Washington nicht verläuft oder halt nicht. Und ich glaube, je mehr diese Frage wichtig wird, umso mehr gibt es auch eine Chance, dass die Zahlen sich ändern. Und ansonsten entscheiden Sie in Ihrer Weisheit und ich als Politiker nehme das in aller Demut an, wie Sie sich entscheiden, so wie sich das in der Demokratie gehört. Ich finde es wunderbar, dass wir in der Demokratie sind und dass wir die Auseinandersetzung so pflegen, wie wir sie pflegen. Ich höre jeden Morgen Deutschlandfunk nach dem Aufstehen. Und wenn ich das höre, die Bilder aus dem Iran, wo die Mehrheit der Menschen das Regime loswerden will und das Regime sich nur mit Gewalt an der Macht halten kann. Die Bilder aus der Ukraine, wo die Menschen frieren müssen, die Hauptstadt verlassen, weil der Putin es militärisch nicht schafft. Also macht er das Leben für die Zivilisten zur Hölle. Und so fallen Ihnen ja auch 1000 Beispiele ein. Und ich denke immer, was für ein Privileg ist es, in diesem Land Politik machen zu dürfen.
Genau, und dann wollen wir jetzt auch
gleich... Man darf auch mal dankbar sein.
Das ist ein gutes Stichwort. Dann können wir nämlich jetzt auch mal die Präferenzen unter unseren heutigen Besucherinnen und Besuchern abfragen. Und ich muss sagen, die Veranstaltung war sehr, sehr schnell ausgebucht. Wir haben auch eine sehr, sehr lange Warteliste. Und wir fragen jetzt einfach mal, wie die Parteipräferenz bei Ihnen denn ist. Sie kriegen jetzt gleich den QR-Code. Dann können Sie sagen, wenn jetzt die Landtagswahl wäre, wen würden Sie denn wählen? Und da können Sie jetzt mal einmal abstimmen. Sie dürfen nicht mehrere Parteien wählen, sondern nur eine. Und wir kriegen das Ganze auch in live, in Echtzeit. Völlig überraschend gibt es ja sehr viele grünen Wähler, die heute Abend da sind. 5% der heutigen Besucher würden AfD wählen. Jetzt haben wir schon das finale Ergebnis. Ja, wir sind noch dabei. Ich sehe es gerade. Wie viele waren dabei? 114? Gut. Also, fast 70%, das war absehbar. Daran sieht man immer, wo die Besucherinnen und Besucher herkommen. Das Gleiche haben wir auch mit Andreas Stoch gemacht, als der hier war bei der ersten Wahlcheck-Veranstaltung. Ich glaube, damals hat sich das Publikumsinteresse ein bisschen anders dargestellt. Da lag die SPD bei fast 60%. Also das sieht dann ein bisschen anders aus als heute Abend. Ja, wir sind aber schon beim ganz aktuellen Thema. Und zwar natürlich vor allen Dingen auch bei dem Thema, welchen Rückenwind haben Sie jetzt auch im Wahlkampf, was die Grüne Partei angeht? Man fragt sich ja immer, Sie stehen total im Mittelpunkt, auch auf den Plakaten. Das Wort von Bündnis 90, die Grünen, kommt ganz klein. Ist das ein reiner Cem Özdemir-Wahlkampf?
Nein, es ist ein Wahlkampf, der zugespitzt ist auf die Frage, wer soll Ministerpräsident werden, das Land die nächsten 5 Jahre führen. Aber ich glaube, es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass ich bei den Grünen bin. Ich glaube, das weiß jeder in Baden-Württemberg. Das muss mir jetzt nicht jedem nochmal auf den Nas binden. Ich bin Grüner, Winfried Kretschmann ist Grüner. Wir sind hier so in Baden-Württemberg. Und wenn Sie fragen, Rückenwind aus der Partei, müsste man eigentlich noch hinzufügen, ist die baden-württembergische Grüne Partei gemeint oder die Bundespartei?
Ich frage nach beidem. Wie viel von der baden-württembergischen Landespartei steckt in Cem Özdemir und wie viel aus der Bundespartei?
Sehr viel und umgekehrt auch. Ich meine, wir sind ja unter uns, da kann man offen reden. Als ich mir das überlegt habe und die Partei an mich herangetreten ist, ob ich das nicht machen möchte, wusste ich natürlich, wenn ich den Hut in den Ring werfe, kann ich keine Bedingungen mehr formulieren. Also wenn ich es erst mal bin, kann ich ja nicht anschließend sagen, aber das und das müsst ihr so machen. Sowas kann ich ja nur am Anfang fordern, bevor du es bist. Also habe ich gesagt, für mich ist klar, ich werde nicht Kandidat fürs Amt des Ministerpräsidenten, wenn ich im Schaufenster bin, aber hinten im Geschäft gibt es was anderes. Das wäre Wählerbetrug, das mache ich nicht. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Das heißt, das Programm, die Liste, der Wahlkampf, das muss alles zum Kandidaten passen. Und wenn ich gewählt werden sollte als Ministerpräsident, brauche ich dieselbe Beinfreiheit, wie ich sie jetzt im Wahlkampf habe.
Sowohl von der Partei als auch von der Fraktion, oder?
Selbstverständlich. Also ich meine, wir sind in der Demokratie, ein Ministerpräsident ist kein Monarch, der braucht Mehrheiten, muss sie in seiner eigenen Fraktion haben, muss sie beim Koalitionspartner haben. Wir regieren ja nicht alleine, gewöhnlicherweise. Aber es muss auch klar sein, dass das, was ich sage, auch das ist, was es nach der Wahl gibt. Wenn Sie mich jetzt fragen, Gilt das auch für deine Bundespartei? Dann müsste ich wahrheitsgemäß sagen, leider nicht immer. Da haben wir zum Teil unterschiedliche Ansichten. Ich sag mal so, wir sind so ein bisschen wie das gallische Dorf von Asterix und Obelix in Baden-Württemberg. Aber das, und da lege ich Wert drauf, schon lange. Also Sie kennen uns ja als aufmerksamer Beobachter. Wir sind 1980 das erste Mal in den Landtag von Baden-Württemberg eingezogen. Da saß ein gewisser Winfried Kretschmann schon im Landtag. Also wir haben hier schon, ich glaube, 92 war es, die ersten Sondierungsgespräche mit der CDU geführt, als das anderswo noch gar nicht vorstellbar war. Unser Blick in Baden-Württemberg war immer einer, der das ganze Land in Blick genommen hat. Und so regiert Winfried Kretschmann das Land, nicht nur Politik für die, die einen gewählt haben, sondern für alle im Land. Und genauso möchte ich das Land führen.
Das hat Winfried Kretschmann unlängst ja auch, glaube ich, nochmal deutlich gemacht, wenn wir bei der Situation der Grünen insgesamt sind. Er hat gesagt, wenn man mit 10% zufrieden ist, dann kann man das so machen, wie es die Bundespartei derzeit wieder macht. Dann landet man halt dabei und kann weniger entsprechend bewegen, als wenn man 30% bekommen hat. Und Winfried Kretschmann hat das Rekordergebnis von 32,6% bei der letzten Wahl eingeholt. Hat er recht mit dem, was er gesagt hat?
Ja,
entwickeln sich die Grünen wieder von der Partei, wo sie eigentlich mehr in der Mitte sein wollten und auch eine Partei, die natürlich einen bundesweiten Anspruch hat, eben jenseits der 10% wieder zurück?
Also ich will auch Fairness walten lassen gegenüber der Bundespartei. Vergessen wir mal nicht, in der Frage beispielsweise, wie man sich zu Wladimir Putin verhält, waren die Grünen auf dem richtigen Trichter. Da waren die anderen auf dem falschen Trichter. Also man kann jetzt über meine Bundespartei viel Kritisches sagen, aber eine Moskau-Connection kannte ich jetzt bei den Grünen nicht. Die fällt mir aber bei anderen Parteien ein. Wir hatten auch keine Aserbaidschan-Connection. Da muss ich gerade an meinen Koalitionspartner in Baden-Württemberg denken. Ich meine, da ist jetzt einer mit Haftbefehl abgeholt worden, weil er eben da mit den Diktatoren von Aserbaidschan sehr eng zusammengeschafft hat. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ich komme aus einer muslimischstämmigen Familie. Ich habe mich eingesetzt dafür, dass der Völkermord an dem ältesten christlichen Volk der Welt, an den Armeniern, endlich anerkannt wird. Ich habe mich eingesetzt dafür, dass das Leid und das Schicksal der syrisch-orthodoxen Christen, die sprechen die Sprache Christi, aramäisch, endlich nicht mehr negiert wird. Ich musste die Christdemokraten auf Knien beknien, ja, dass sie das endlich auch anerkennen. Die haben das C im Namen. Also da gab es eine sehr ungesunde Nähe zu Aserbaidschan, das Land, das Armenien, das christliche Volk angegriffen hat, schrecklichste Verbrechen begangen hat. Also über die Grünen kann man viel Kritisches sagen, aber das hat man nicht. Aber ich gebe Ihnen recht, die Bundespartei, und da hat Winfried Kretschmann den Finger in die Wunde gelegt, macht es sich manchmal unnötig schwer. Es gibt da draußen so viele Menschen, die grün handeln, grün denken. Ich treffe jeden Tag Unternehmer, die mir sagen, unser Geschäftsmodell ist weniger fossile Energieträger, Recycling, Energiesparen, das Klima schützen. Aber macht es in Gottes Namen bürokratieärmer. Macht es in Gottes Namen so, dass ihr mit uns zusammenarbeitet. Und das ist der Kurs, für den wir in Baden-Württemberg stehen. Und ich glaube, das wird auch der Bundespartei gut tun, wenn sie mehr Baden-Württemberg wagen würde.
Da kommen wir. Da kommen wir noch dazu. Wir haben zum Beginn ein paar aktuelle Themen vorbereitet, zu denen wir Sie auch befragen wollen, weil sie auch Auswirkungen haben, nicht nur auf Baden-Württemberg, auch auf unsere Region ganz direkt. Die E-Auto-Prämie kommt wieder. Die Ampel hatte sie ja mal abgeschafft. Ist das eine gute Entscheidung?
Ich sage jetzt mal was vielleicht überrascht, weil man ja normalerweise immer als Politiker sagt, die eigenen sind ganz toll und die anderen sind alle blöd. Ich finde es richtig, was die Bundesregierung beschlossen hat, und ich fand es falsch, was die alte Regierung beschlossen hatte. So, das muss man einfach ehrlicherweise zugeben. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn jetzt die Regierung Merz auch die anderen Versprechen umsetzen würde, nämlich dass die Kfz-Steuerbefreiung bis 2035 kommt, und zwar verbindlich, das haben sie ja versprochen. Und wenn der Ladestrom mindestens auf 10 Jahre dauerhaft günstiger ist. Wir sind alle Leute, die gerne rechnen, wenn man ein Auto kauft. Und dann will man halt auch sehen, dass sie es finanziell rechnet. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn Frau von der Leyen durchsetzen würde, dass die Ladeinfrastruktur, wie wir sie in Baden-Württemberg haben, und wir haben die beste in Europa, wenn es die europaweit gibt. Wir haben in Europa bis zu 20 Länder, die haben im ganzen Land ungefähr so viele Ladepunkte wie bei uns in einem Landkreis. Also wir lieben unser Land, wir Baden-Württemberger. Aber manchmal machen wir auch Urlaub im Ausland. Manchmal fahren wir auch in den Süden oder Osten Europas. Und dann muss halt mit dem Auto auch gegebenenfalls mobil sein und nicht liegen bleiben. Also da gibt es noch eine Menge zu tun.
Aber schon die Prämie wird ja schon auch kritisch betrachtet irgendwo. Weil sie gilt ja nicht nur für deutsche Fahrzeuge, sondern nicht nur, dass man, wenn man ein Audi kauft oder ein Daimler, wichtig. Sondern sie können auch ein chinesisches Auto kaufen, ja. Da gilt die Prämie genauso. Die sind schon mal viel billiger als die deutschen ja. Autos. Und wenn ich ein gebrauchtes E-Fahrzeug kaufe, dann gilt die Prämie ja auch nicht. Ist da nicht ein Webfehler drin?
Ja. Also was wir nicht dürfen nach dem europäischen Binnenmarkt und nach dem Wettbewerbsrecht, wir dürfen nicht sagen, die Prämie gilt nur für deutsche Autos.
Die Franzosen haben es aber gemacht. Die haben das damals nur für Peugeot zugelassen und nicht für die anderen.
Ja, also da kriegen sie ein Problem mit dem Wettbewerbsrecht, wie jemand klagt. Aber was wir natürlich machen könnten, wäre, das auf europäische Autos zu beschränken. Da wären deutsche Autos sehr stark mit dabei, weil wir Gott sei Dank endlich die Autos produzieren, auf die wir lange gewartet haben. Ich war auf der internationalen Automobilmesse in München und die Autos, die jetzt von der deutschen Automobilindustrie kommen, auch von unseren baden-württembergischen Herstellern, die müssen sich nicht verstecken. Ich habe den CLA in Rastatt im Werk gesehen. Jetzt am letzten Wochenende habe ich mir einen für mich privat angeschaut, ob das was wäre mit meiner Partnerin zusammen. Das sind tolle Autos, was die Ladegeschwindigkeit, was die Reichweite angeht, aber auch was das Fahrgefühl angeht. Also die deutsche Automobilindustrie kann das und sie hat den Fehdehandschuh angenommen. Deshalb das, was Sie andeuten, eine solche Prämie sollte sich auf europäische Autos beschränken. Und ich habe noch einen zweiten Punkt. Schauen Sie, wie ist denn China so stark geworden beim Auto? Wir haben unsere Autowerke dort aufgebaut und der chinesische Staat hat gesagt, ihr dürft es nur machen, wenn ihr ein chinesisches Co-Unternehmen habt. Und der chinesische Staat hat gesagt, ihr müsst Local Content in China einkaufen. Also auf Deutsch, ihr müsst chinesische Zulieferer beteiligen dran, dort eure Produkte kaufen. Jetzt frage ich mal Sie und mich selber gleich mit, was hindert eigentlich Frau von der Leyen, was hindert die Europäische Kommission zu sagen, wenn jetzt chinesische Autohersteller auf den europäischen, deutschen Markt kommen, warum verlangen wir von denen nicht, dass wir sagen, ihr müsst genauso euch an europäisches Recht halten und ihr müsst bitte schön Local Content einkaufen? Was wäre das für ein starker Beitrag für die baden-württembergischen, für die deutschen, europäischen Zulieferer, wenn chinesische Autokonzerne ihre Zulieferprodukte von unseren Unternehmen kaufen müssten? Das müsste Brüssel durchsetzen.
So. Ja, das Thema Automobilindustrie werden wir natürlich noch vertiefen im heutigen Abend. Aber ein aktuelles Thema, das auch gestern in der Sondersitzung des Umweltausschusses eine große Rolle gespielt hat, ist natürlich all das, was rund um das Unternehmen, den Chemiekonzern Solvay in Baden-Württemberg sich abspielt. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Materie. Meine Kolleginnen und Kollegen sind da sehr intensiv mit drin. Ich als eher physikschwacher Mensch habe mich da ein bisschen versucht einzulesen. Also es ist ganz einfach so, dass eben Solvay 30 Tonnen Schwefelhexafluorid pro Jahr ausgestoßen hat. 30 Tonnen. 56 Kilogramm wurden aber angegeben, dass man ausgestoßen habe pro Jahr. Also das ist so ein bisschen wie das Metzgersmotto, darf es noch ein bisschen mehr sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt im Augenblick und die Frage stellt sich natürlich auch, das grüne Umweltministerium wusste schon seit 2024 davon, hat es zu spät reagiert?
Also es gab ja eine Sitzung des Umweltausschusses, da hat die Ministerin stand ja Rede und Antwort und ich habe das alles auch gelesen, so wie Sie sagen, es ist wirklich hochkompliziert. Das Problem ist, die Methode, die der Frankfurter Professor angewendet hat, das haben Sie auch gelesen, ist eine sehr neue. Und wenn Sie halt ein Unternehmen quasi an Pranger stellen oder das öffentlich machen, dann muss es gerichtsfest sein. Sonst begeben Sie sich auf sehr dünnes Eis als Ministerin und das kann sehr teuer werden fürs Land. So, und in der Abwägung muss die Ministerin dann eine Entscheidung treffen. Der Prozess ist nicht abgeschlossen. Die Ministerin hat zu Recht gesagt, es wird lückenlos aufgearbeitet. Aber auf Ihre Frage, ob man das nicht hätte früher auch die Fraktion informieren müssen, hat sie selber ja eingeräumt, im Nachhinein wäre das sicherlich kein Schaden gewesen.
Aber wenn solche immensen Veränderungen jetzt plötzlich kommen, muss Baden-Württemberg dann auch seine Klimabilanz dementsprechend anpassen?
Wie bitte?
Seine Klimabilanz, muss Baden-Württemberg die Klimabilanz dementsprechend anpassen? weil die ja nicht mehr stimmt. Ne? Also niemand wusste, dass so viele Tonnen ausgestoßen werden.
Ja, das Schwierige daran ist ja, das ist ein Klimagas, das zu messen sehr schwer ist, weil die Folge ist ja nicht eine unmittelbare für unsere Gesundheit, sondern es ist eine mittlere über die Veränderung des Klimas, die dadurch nochmal beschleunigt wird. Es ist ein hochschädliches Klimagift. Und darum hat die Ministerin ja angekündigt, dass wir eine Bundesratsinitiative aus Baden-Württemberg starten wollen, damit künftig der Bundesgesetzgeber, den braucht man dazu, das darf das Land nicht alleine, die Regeln so verschärft, dass auch dieses Klimagas eines ist, wo wir besser Informationen bekommen und dann gegebenenfalls auch entsprechend reagieren können.
Es ist ja auch zigtausendmal schädlicher als CO2, deswegen, das so macht es schon klar, was das für eine Bedeutung hat. Würden Sie sich auch anschließen, dass Sie sagen, das kann nicht sein, dass die Firmen das selbst messen? Zwar sind wir immer irgendwo für Bürokratieabbau, aber müsste das nicht überprüft werden von staatlicher Seite?
Ja, also schauen Sie, tun Sie jetzt den Finger in die Wunde. Bei einem anderen Podium würde ich jetzt gefragt werden, Herr Özdemir, finden Sie nicht, dass das viel zu viel Bürokratie ist? Finden Sie nicht, dass das eine Sauerei ist, dass das Chemieunternehmen ständig Berichte machen muss, ständig kontrolliert wird? Das Maß ist entscheidend. Hier haben wir ein klassisches Beispiel dafür, wenn dann eben der Staat nicht schnell genug reagiert, die Forscher nicht schnell genug reagieren, dann kommt zu Recht der Zorn und sagt, wie konnte das passieren? Umgekehrt, wenn wir quasi ständig auf der Matte stehen, heißt es, was ist denn das für ein verrückter Staat, der ständig mit Misstrauen unterwegs ist? Also es ist nicht einfach, da ein richtiges Maß zu finden. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist ein großes Kompliment an die Forscher, die waren ja in Frankfurt, die das über die Windrichtung so weit rausgekriegt haben, dass sie quasi das Unternehmen lokalisieren konnten über die Geografie. Dafür kann man nur dankbar sein, dass wir die haben. Insofern kann man sich vielleicht darauf einigen, dass es gut angelegtes Geld ist, wenn wir eine starke Forschung haben und eben starke Wissenschaftler haben, die da nochmal nachforschen und die Dinge überprüfen.
Ein Thema, das die Menschen bewegt. Wir wollen jetzt natürlich auch wissen, welche Themen im Wahlkampf bewegen Sie denn insgesamt noch? Was sind denn für Sie so die wahlkampfentscheidenden Themen? Und da haben wir auch mal eine Umfrage für Sie vorbereitet. Und da wollen wir einfach mal ganz kurz schauen, was Sie denn auch, ja, so einfach kann man den QR-Code auch starten. Das geht natürlich sehr gut. Also Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, Verkehr, Migration, Klima. Da sind wir jetzt mal gespannt auf Ihre Abstimmung. Ja, läuft noch. Wirtschaft liegt auf Rang 1 mit rund 35, jetzt knapp drunter. Bildung, Gesundheit, Wohnraum schon weniger, Migration, was früher alles überdeckt hat, auch zumindest hier bei Ihnen, relativ wenig. Aber Klima, Klima ist für viele von Ihnen für mehr als 20%, also auch das Thema. Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Ich glaube, darauf werden Sie auch, egal wo Sie hinkommen, immer angesprochen als das Top-Thema Nummer eins.
Ja, das ist jetzt nicht wirklich überraschend, dass die Wirtschaft vorne landet. Überraschender finde ich dann schon, dass Migration offensichtlich hier jetzt nicht das Top-Thema ist, weil das landet ja in den bundesweiten und landesweiten Rankings oft auch unter den ersten drei Themen. Wohnen ist, glaube ich, die sozialpolitische Frage schlechthin. Und zur Wirtschaft muss man sagen, warum ist das so wichtig? Also erstens mal ist jeder direkt davon betroffen. Ist mein Arbeitsplatz sicher? Und oft schwingt ja auch die Frage mit, was ist mit meinen Kindern? Also wie sieht deren Zukunft aus? Das alte Versprechen, ich schaffe hart, damit es meinen Kindern mal besser geht, das hat ja erkennbar Risse bekommen. Und dann kommt aber noch was Zweites dazu. Die Stärke Baden-Württembergs, das Selbstbewusstsein, das wir haben, den Stolz, den wir haben auf unser Land, der hat ja damit zu tun, dass wir wirtschaftlich stark sind. Wir sind das Exportland Nummer eins und das wird gerade heftig durchgeschüttelt. Insofern ist es sehr verständlich, dass das auf Platz eins landet. An der starken Wirtschaft hängt die Möglichkeit, die wir haben, für den Klimaschutz mehr zu tun. An der starken Wirtschaft hängt die Möglichkeit, dass wir in Fragen sozialer Gerechtigkeit mehr tun. Ich habe vorher, Sie haben es gesagt, mit dem Oberbürgermeister ein Gespräch gehabt. Jetzt geht es Ihrer Stadt vergleichsweise gut, dank einem großen Unternehmen hier, einer großen Stiftung. Aber nicht jede Stadt hat das Privileg. Die Gewerbesteuer geht massiv zurück in vielen Orten. Und die Kommunen merken das natürlich bockelhart gerade, was das bedeutet.
aufgebaut, dass es uns so gut geht, hat übrigens auch der Ehrenbürger und langjährige Oberbürgermeister, den ich heute Abend auch wieder begrüßen darf, Herr Himmelsbach. Schön, dass Sie heute Abend auch wieder da sind und den Wahlsieg mit anschauen. Ich möchte aber noch mal kurz gucken, wie war es denn eigentlich bei der letzten Veranstaltung? Waren da die Gewichte ähnlich verteilt? Was die entscheidenden Themen auch da, sogar mehr als 40% Wirtschaft und Bildung. Deswegen können wir logisch mit der Wirtschaft gleich weitermachen. Man kriegt ja immer wieder diese Schlagworte. Wir müssen mehr ranklotzen, wir müssen jetzt mehr die Ärmel aufkrempeln, wir müssen wieder mehr ins Schaffen kommen. Und wenn wir uns jetzt mal die Umfrage aus dem Bawütschek anschauen, wo wir die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger befragt haben, sind sie eigentlich bereit zu Einschränkungen, um den eigenen Arbeitsplatz zu erhalten, sagen 48% ja, fortbilden ist okay, mehr arbeiten eher weniger, auf Urlaubstage verzichten kommt auch nicht so gut an, aufs Gehalt verzichten schon gleich gar nicht. Aber die Debatte läuft ja, Herr Özdemir, Feiertage streichen, Arbeitszeiten verlängern, Lebensarbeitszeit verlängern. Braucht es nicht irgendwo jetzt in dieser Phase, in dieser starken Wirtschaftskrise einschneidende Maßnahmen?
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, dass es große Bereitschaften der Bevölkerung dafür gibt, wenn man rein Wein einschenkt und jetzt nicht mit dem Füllhorn durchs Land läuft und sagt, ich verspreche euch alles, was ihr wollt und noch mehr. Diese Methode, die haben wir bei der letzten Bundestagswahl erlebt. Vor der Bundestagswahl durchs Land reisen und sagen, ich mache das alles mit dem Bürgergeld. Also starke Bundeswehr, Digitalisierung, Bildungsinfrastruktur, Brücken von Schwerlastverkehr, gute Bildungsinfrastruktur. Mache ich alles mit dem Bürgergeld, Schuldenbremse taste ich nicht an. Und anschließend nach der Wahl die Schuldenbremse so ändern und so lockerstellen, dass man Schulden macht wie die Weltmeister zulasten künftiger Generationen. Und als ob das nicht reichen würde, dann entgegen dem Versprechen, dass die Schulden ausschließlich dem dienen sollen, dass es einen Mehrwert für die Zukunft hat. Also zusätzlich ausgegebenes Geld für unsere Infrastruktur, damit wir konkurrenzfähig wieder werden, eine starke Bundeswehr bekommen, werden damit Wahlgeschenke finanziert. Schauen Sie, ich gönne wirklich allen die Mütterrente. Aber das war nicht das Versprechen. Das Versprechen war nicht, dass die Mütterrente finanziert wird mit den Schulden. Also darum wäre mein Ratschlag dringend an meine Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Ich glaube, wir leben in so ernsten Zeiten, dass wir jetzt zusammenrücken müssen und uns darauf konzentrieren müssen, wo sind die Prioritäten. Ich mache es mal konkret. Ich werde nicht in diesem Wahlkampf, zum Beispiel in der Bildungspolitik, und glauben Sie mir, ich habe selber zwei Kinder, ich bin Erzieher, Sozialpädagoge, sagen, ich verspreche Ihnen tausende neue Lehrerstellen. Wir haben das Geld schlicht nicht. Und ich werde mich auf das konzentrieren am Anfang, wo der Bedarf am größten ist. Der ist ganz besonders groß an den Berufsschulen, die haben keine Lobby. Und der ist ganz besonders groß an den SBBZ-Schulen, auch die haben keine Lobby. Das heißt, ich will meine Politik daran ausrichten, wo der Bedarf am größten ist und nicht, wo die größte Lobby ist, wo die Leute am lautstärksten organisiert sind. Auch da muss ein Ministerpräsident notfalls das Landesinteresse nach vorne stellen und nicht mit dem Füllhorn durchs Land laufen.
Genau. Das ist ja auch immer ein Thema, wenn man sich die ganzen Wahlprogramme durchliest. Und da wird ja auch, Sie haben es gerade zu Recht gesagt, immer viel versprochen. Manches bleibt auch nebulös. Aber lassen Sie uns nochmal bei der Wirtschaft bleiben. Was kann denn konkret die Landespolitik, die Landesregierung machen, wenn man die Situation sich anschaut, gerade bei uns in einer Automobilregion wie Heilbronn-Franken, viele, viele Stellen, die abgebaut werden, bei den Zulieferbetrieben, aber auch selbst bei Audi in Neckarsulm. Kann die Landespolitik konkret wirklich was machen?
Also sie kann manches machen, aber Sie haben recht mit Ihrer Frage. Sie hat natürlich auch Grenzen, da braucht sie den Bund und Europa als Partner. Ein Thema habe ich vorher angesprochen, für unsere Automobilindustrie existenziell, Local Content, das muss Brüssel machen. Eine Batterieproduktion, das wird die wichtige Einnahmequelle beim Elektromobil sein, die bauen wir halt nicht, die kommt aus China. Ich hätte aber gerne eine europäische Batterienproduktion. Wir haben in Ulm, sind wir top aufgestellt, was das Thema Batteriezellenforschung angeht. Aber Hand aufs Herz, alleine in Baden-Württemberg werden wir das nicht gestemmt bekommen. Da brauchen wir Partner. Das muss Brüssel machen. Ich habe darauf hingewiesen, was Berlin machen muss. Was kann ich in Baden-Württemberg machen, wenn ich Ministerpräsident werde? Ich kann das, was unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann sehr erfolgreich gemacht hat, was jetzt Berlin und Brüssel als Vorbild dient, die Strategiedialoge weiterführen. Winfried Kretschmann hat von der Landwirtschaft über die Wohnungspolitik, über die Gesundheitspolitik bis zum Thema Auto gesagt, alle wichtigen Akteure kommen zusammen, man trifft sich mehrfach im Jahr und dann werden gemeinsame Zielvereinbarungen getroffen. Nur so ist ja zum Beispiel die Ladeinfrastruktur so gut, wie sie in Baden-Württemberg ist. Das muss fortgeführt werden. Was kann ein Ministerpräsident noch machen? Ich habe vorgeschlagen, ich mache als eine meiner ersten Amtshandlungen, wenn ich Ministerpräsident werde, mache ich ein Effizienzgesetz. Was heißt Effizienzgesetz? Ich drehe das Prinzip um, dass wir jeden einzelnen Bericht prüfen, ob es ihn braucht oder nicht. Ich schaffe sämtliche Berichtspflichten des Landes und ich gehe noch weiter. Man sollte ja immer auch bei sich selber anfangen, bevor man von der anderen was verlangt. Ich schaffe sämtliche Beauftragten des Landes ersatzlos ab. Es sei denn, die künftige Landesregierung kann mit guten Argumenten belegen, warum es diesen oder jenen Bericht braucht und kriegt eine Mehrheit dafür organisiert. Das ist eine konkrete Entlastung für unsere Unternehmen, dass sie sich nicht mehr mit unsinnigen Berichten, die sowieso keiner liest, beschäftigen müssen, sondern sich wieder auf ihr Geschäft konzentrieren können. Und dann, danke. Und als aufmerksamer Journalist werden Sie jetzt natürlich sagen, Herr Özdemir, das ist ja schön und gut, aber von den Bürokratielasten kommt ja nur ein kleinerer Teil aus Baden-Württemberg, der größere Teil geht woanders her. Für das habe ich mir auch was überlegt. Dann sage ich zu meinem künftigen Vize-Ministerpräsidenten.
Wer ist das?
Das entscheiden Sie. Das sage ich zu ihm. Merken Sie was? Das ist wie so ein Trollinger aus Heilbronn im Abgang, nur wo man drüber nachdenkt, hat er das jetzt wirklich gesagt. Und jedenfalls, das sage ich zu ihm, Manu oder wie auch immer. Weißt du was? Jetzt gehen wir zusammen zu deinem Bundeskanzler, der hat ja dein Parteibuch. Und dann erklären wir ihm, wenn wir in Baden-Württemberg unsinnige Berichtspflichten abschaffen können, wenn wir in Baden-Württemberg dafür sorgen können, dass es künftig schnell, einfach und digital geht, dann könnt ihr das in Berlin auch. Jetzt bitte Nahramacher, wie man bei uns sagt, strengt euch jetzt bitte mal an und dann kriegen wir den Standort auch wieder vorangebracht.
Das ist gut, dass wir das alles aufzeichnen. Das können wir Manu dann vorspielen, wenn er das nächste Mal da ist. Ich möchte noch mal ganz kurz bei der Automobil...
Verraten Sie mir, wie seine Reaktion
ja, war. Ja, ich schicke es Ihnen zu, Sie kriegen okay. Dann auf jeden Fall den Link noch mal zugeschickt.
Sicht will ich sehen.
Wenn wir mal ganz kurz bei der Automobilindustrie bleiben. Wir haben noch mal eine Folie vom Bavücek, weil das treibt die Menschen schon extrem um. Wie geht es weiter mit der Automobilindustrie und muss das Land, das haben wir gerade besprochen, mehr machen? Und 68% haben einfach gesagt, die Landesregierung muss mehr tun. Das heißt aber im Umkehrschluss, die Landesregierung wird ja seit 15 Jahren von den Grünen gestellt, hat zu wenig getan.
Also, wenn ich es richtig weiß, seit 10 Jahren wird die Wirtschaftsministerin
gut, von dem Koalitionspartner gestellt. Aber Ministerpräsident ist trotzdem ein Grüner,
oder? So, wir stellen nicht die Wirtschaftsministerin. Ich sehe das ja auch, dass der Koalitionspartner durchs Land reist und sagt, es braucht eine Wende. Seit Gründung des Bundeslandes Baden-Württemberg hat die CDU dieses Bundesland bis auf 5 Jahre ununterbrochen regiert. Davon die ersten Jahrzehnte immer als Ministerpräsident, zum Teil mit einer Alleinregierung, und erst die letzten 10 Jahre sind sie der Juniorpartner von uns, stellen aber die entscheidenden 2 Ressorts, nämlich den Wirtschaftsminister, in dem Fall die Wirtschaftsministerin, und den Digitalminister, den kennen Sie, glaube ich, weil er aus diesem wunderschönen Landkreis kommt. Also ich bin schon etwas erstaunt darüber, dass mein Gegenkandidat scharfe Kritik an seinen eigenen Ministern übt. Ich kann ihm da nur zustimmen, er hat recht. Das sollte man anders machen.
Ja.
Und wenn ich das noch sagen darf, ich bin auch sehr erstaunt über die Umgangsform bei den Kollegen von den Christdemokraten. Ich schaue mir ab und zu mal Landtagsdebatten an. Ich kenne ja auch viele christdemokratischen Kollegen, die mir von der Fraktion erzählen, wie die mit ihrer eigenen Wirtschaftsministerin umgehen. Also das ist schon ziemlich
heftig. Das ist aber noch sehr froh gelaunt, ne?
Wie bitte?
Sie ist noch sehr froh gelaunt. Da
ja gut, was soll sie machen? Aber also, vielleicht bin ich da etwas altmodisch unterwegs. Ich finde, Es gilt doch das Prinzip, entweder du stützt deine Leute oder du stürzt sie und ersetzt sie. Wenn du nicht zufrieden bist mit deiner eigenen Wirtschaftsministerin, dann musst du sie halt ersetzen. Aber du kannst doch nicht sagen, ja, sie kann es nicht, aber sie ist unsere Wirtschaftsministerin. Also das leuchtet mir nicht ganz ein, ehrlich gesagt. Dafür ist Wirtschaftspolitik dann doch zu wichtig in Baden-Württemberg. Deshalb ist es gut, dass unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann das zur Chefsache erklärt hat. Und ich verrate Ihnen mal, ich würde es genauso machen.
Gut, wie gesagt, wir wollen nochmal auf die Wahlprogramme kommen. Wenn man sich die Wahlprogramme der Parteien anschaut, so ein kleiner Verbesserungsvorschlag bei euch, also die ist ein bisschen sehr klein und kryptisch und hätte man vielleicht optisch noch ein bisschen anders darstellen können, aber gut. 85 Seiten bei den Grünen. Und
übrigens die Länge, also Sie sagen es schon.
85 ja. Seiten, das Wahlprogramm der Grünen. Die CDU hat 57 gemacht, die SPD 58, Spitzenreiter ist die FDP, die haben 123-seitiges Wahlprogramm. Ja, man muss schon hart im Nehmen sein, wenn man die Wahlprogramme durchliest.
Ich denke immer, wie viel Wälder dafür abgeholzt werden. Gell? Aber also
wächst alles wieder nach, also ja, genau. Wenn das Papier verbraucht
wird. Ich gebe Ihnen gerne zu, also ich kann vieles in meiner Partei durchsetzen. Aber kurze, knappe Programme, daran scheitert man immer, weil die dann immer sagen, ja, aber das muss auch noch rein, das muss auch noch rein, jenes muss auch noch rein und dann sind es eben diese Seiten.
Ja, aber ein wichtiger Verbesserungsvorschlag auf Seite 8 eures Wahlprogramms steht rein, auch so ein bisschen, ja, so pauschal. Wir werden alles dafür tun, dass das Auto der Zukunft in Untertürkheim, Zuffenhausen oder Neckarsulm entwickelt und gebaut wird. In Heilbronn werden aber auch Autos gebaut. Ja.
Okay. Also, fair point.
Ja, ja, also ich kann es nicht ändern. Ne? Und dass die Landesregierung mehr tun muss, das haben wir uns angeschaut und vor allen Dingen natürlich auch, was den Arbeitsmarkt angeht. Aber Sie haben das Thema Bildung angesprochen und wir haben es gerade vorhin bei der Umfrage ja erlebt, dass viele Menschen natürlich das Bildungsthema umtreibt. Sie waren ja am Ende Ihrer Tätigkeit in der Ampelregierung Bundesbildungsminister.
Halbes Jahr.
Ja, immerhin. Ja. Haben Sie da noch was bewegen können?
Tatsächlich, ja. Und ich muss mal sagen, ich habe das ja geerbt, das Bildungsministerium, weil die Vorgängerkoalition ja durch den Rückzug der FDP oder Rauswurf, je nachdem, zu Ende ging und die FDP-Minister eben ausgeschieden sind. Und dann habe ich das Bundesbildungsministerium zusätzlich zum Landwirtschaftsministerium bekommen.
Kriegt man dann ein doppeltes Gehalt?
Ja, ganz wichtig. Wir sind Baden-Württemberger. Ein Mann, zwei Ministerien, ein Gehalt. Wir können sowas. Können wir. Und als ich Minister war, habe ich mir erst mal angeschaut, was sich da angesammelt hat. Und da lag mehr oder weniger fertig ausverhandelt mit 5 Milliarden Euro hinterlegt durch den Finanzminister der Digitalpakt 2. Das heißt, dass die Schulen mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Hier bei Ihnen in Heilbronn ist das kein Thema, weil das macht die Schwarzgruppe mit exzellenter Unterstützung, aber wie gesagt, im Rest der Republik. Und 3 Jahre hat die FDP dieses Thema nicht gelöst bekommen. Jetzt muss man wissen, die Wissenschafts- und Forschungsminister sind eine Spezies für sich. Da zählt die Partei nicht so sehr wie der Geist, wir müssen uns gemeinsam vor unsere Wissenschaft stellen, die Wissenschaftsfreiheit verteidigen. Da kannst du mit dem CSUler Suppen zusammenarbeiten, der Blume, der CSU-Wissenschaftsminister aus Bayern, exzellenter Mann, auf den lasse ich nichts kommen, brillant. Aber auch die sozialdemokratischen Kollegen, die grünen Kollegen, alle miteinander, super Stimmung, super Geist. Und trotzdem hat es die FDP-Kollegin nicht geschafft, 3 Jahre das Ding abzuschließen. Ich habe es in 3 Wochen beendet. In 3 Wochen ist das Digitalpakt 2 unterschriftsreif gewesen und beendet worden. Also vielleicht auch da künftig etwas mehr Tempo, etwas weniger Ideologie, etwas weniger Parteiengeist. Da kriegt man die Dinge nämlich auch gelöst.
Das dass es ein Thema von vielen ist, was die Menschen umtreibt in der Bildungspolitik, der Digitalpakt, das zeigt auch unsere Umfrage, die wir durchgeführt haben. Wie sieht denn eigentlich die bildungspolitische Agenda in der Bevölkerung aus? Also, was ist wichtig? Verpflichtende Deutschkurse für die Schüler mit Sprachproblemen ist für die Befragten und ist eine repräsentative Befragung. Also heute Abend bei aller Wertschätzung ist nicht komplett repräsentativ, aber das ist hier repräsentativ von Allensbach durchgeführt. Eine bessere Vorbereitung auf das Berufsleben, die digitale Ausstattung von Schulen, das haben Sie angesprochen, ist ein riesiges Thema. Die Förderung von Schülern mit schlechten Noten, die Integration von ausländischen Schülern, also eine ganze Klatte, was an wichtigen Themen für die Leute eine Rolle spielt. Bildung, damit kann man aber doch eigentlich, das merkt man ja auch im Land, nichts gewinnen, weil sie immer Kritik an der Bildungspolitik haben, weil sie ja auch einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen ist.
Das stimmt, Bildungsminister müssen ein dickes Fell haben. Ich habe erst gestern mich mit der früheren Bildungsministerin getroffen, die ja auch CDU-Spitzenkandidatin hier war, weil ich finde, mir fällt kein Zacken aus der Krone, wenn ich auch mit mal einstmals führenden Christdemokraten rede und einfach sie frage, was würden Sie mir empfehlen, wenn ich das Land führen möchte? Also die Weisheit liegt nicht immer nur bei den eigenen Leuten, da kann man ruhig auch mal anderen zuhören. Aber es ist völlig klar, die Erwartungen sind natürlich immens, die Möglichkeiten begrenzt. Deshalb der erste Punkt, der da genannt wurde mit den Deutschsprachkenntnissen, ist ein ganz entscheidender. Deshalb begrüße ich sehr, dass unsere jetzige Bildungsministerin die verbindliche Sprachstandsmessung endlich eingeführt hat. Ich sage Ihnen aber auch ganz ehrlich, als Erzieher, als Sozialpädagoge, das hätte man auch schon früher machen können. Es ist gut, dass jetzt die verbindliche Sprachstandsmessung kommt und dass diejenigen, die das Sprachniveau nicht erreichen, das entsprechend bis zum Eintritt in die erste Klasse leisten müssen. Der nächste, geradezu zwingende logische Schritt ist, jetzt muss das letzte Kita-Jahr verpflichtend werden. Und dann muss es aber natürlich auch finanziert werden durchs Land, damit wir die ungefähr 10% der Kinder, die wir im letzten Kita-Jahr nicht haben, das sind genau die Kinder, die wir brauchen. Die Kinder aus den Familien, wo Deutsch nicht die Muttersprache ist, wo manche Fähigkeiten nicht gelehrt werden. Ich will es nur ein bisschen drastischer formulieren. Ich mache mir sehr, sehr große Sorgen um die Zukunft unseres Landes, was das Thema Bildung angeht. Es ist ja nicht nur die Sprache. Es ist das Thema, können die Kinder noch eine Schere halten? Können die Kinder ruhig auf dem Stuhl sitzen? Können die Kinder zuhören? Können die Kinder sich konzentrieren? Und ich sage Ihnen eins, wenn wir nicht harte Politik machen im Umgang mit den Mobiltelefonen und sagen, TikTok, Instagram, Altersgrenze 16 Jahre, dann werden wir die jungen Leute verlieren. Dann können wir zuschauen, wie das Land verblödet.
Man könnte fast meinen, es sei abgesprochen. Muss ich auch gleich mal mit so einer Mehr aufräumen. Die Leute sagen immer, naja, der Gast, der hat ja immer im Vorhinein schon alle Fragen bekommen, was hier, war noch nie der Fall. Also bei keinem einzigen, man muss das immer erklären, weil die Menschen das glauben. Aber tatsächlich, im Wahlprogramm auf Seite 33 bei Ihnen steht exakt das, was Sie gerade gesagt haben. Wir wollen gemeinsam darauf hinwirken, einen Rahmen für wirksame Social Media Altersgrenzen zu schaffen. Und die dann auch natürlich in Einheit mit den europäischen Regeln sind. Also 16 ist für Sie verpflichtend.
Schauen Sie, Australien hat das jetzt gemacht. Und die haben durchgehend gute Erfahrungen. Und viele Länder schauen sich das gerade an. Auch da gab es natürlich massives Lobbying durch amerikanische Tech-Konzerne, die das natürlich versuchen zu verhindern. Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt nichts Wertvolleres wie unsere Kinder. Wir sind zu Recht stolz drauf, das Land von Goethe, Schiller, Lessing zu sein. Wissen Sie, wenn man die Räuber von Schiller nicht in der Schule liest, weil die Kinder es nicht mehr verstehen, dann ist man nicht mehr das Land von Goethe, Schiller, Lessing. Also mir reicht es nicht, dass der Schiller im Literaturarchiv in Marbach schön vor sich hinstaubt. Ich möchte, dass jede Generation aufs Neue sich das erarbeitet. Und wir werden das nicht schaffen, indem wir das Leistungsniveau absenken. Wir werden es nur schaffen, indem wir jetzt wirklich verstehen, dass es gerade sehr ernst ist. Ich schaue mir immer Studienergebnisse an, bei den Erstgeborenen. Sie sehen da bereits, dass das Nutzen mobiler Endgeräte bei den Eltern dazu führt, dass die Konzentration, das Verhältnis Kind-Eltern, man nennt es Urvertrauen, das ist schon nicht mehr richtig vorhanden. Und die Kinder haben massive Konzentrationsschwierigkeiten. Ich würde nur einen draufsetzen. Ich habe die Schule auch geschafft ohne Mobiltelefon. Also es scheint ja gegangen zu sein. Ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere von Ihnen hat den Schulabschluss auch ohne Mobiltelefon geschafft. Warum gehen wir nicht her und sagen, in der ersten Stunde wird das Telefon abgegeben, in der letzten Stunde kriegst du wieder. Und das Thema mobile Endgeräte. Und das Thema Digitalkompetenz, das haben wir im Unterricht reingeschrieben in Baden-Württemberg. Aber dafür brauchst du nicht TikTok und Instagram ständig irgendwie benutzen, wenn du in der Pause bist oder wenn du aufs Klo gehst, sondern die Pause dient dazu, dass man sich regeneriert, dass man ein bisschen rumsaut, dass man sich bewegt, dass man sich unterhält. Dafür dient die Pause. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht eine falsche Abzweigung nehmen und dann Jahre später zurückschauen und sagen, wie konnte uns das passieren? Ich spitze es Ihnen nochmal zu. Die Leute, die diese Programme schreiben, die verbieten ihren Kindern, dass sie die Programme nutzen. Wisst ihr warum? Weil die genau wissen, was die Programme anrichten hier oben mit den Synapsen. Das ist durch das Belohnungszentrum, schafft es geradezu Abhängigkeiten bei den Kindern. Ich meine, ich krieg's doch bei meinen eigenen Kindern mit. Ich bilde mir ein, dass ich einigermaßen Internet und Social Media und Mobiltelefon affin bin. Ich habe neulich, als ich früher noch als Minister in Berlin war, immer mit den Nachbarn zusammen, haben wir das mit den Bildschirmzeiten gemacht, mit dem Thema PlayStation. Irgendwann habe ich mich gewundert, dass es keine Beschwerden mehr gibt über die Bildschirmzeit. Ich habe schon gedacht, das sollte einen stutzig machen, wenn die Kinder nicht schimpfen über die Bildschirmzeit. Ja, bis ich dann gemerkt habe über einen Experten, die haben sich selber als Systemadministratoren eingesetzt und konnten sich über jede Altersgrenze, über jede Bildschirmzeit hinwegsetzen. Die hatten einfach zwei Identitäten. Eine Identität für den Vater oder für die Eltern und eine Identität, die die reale war. Also Sie merken ja, die Kinder sind da fit, die kennen sich klasse aus, die sind da oft fitter wie die Lehrerinnen und Lehrer. Und wenn wir da nicht was machen, dann wird dieses Land nicht nur seine Wettbewerbsfähigkeit verlieren, sondern gehen wir geradewegs in US-amerikanische Verhältnisse, wo die eine Hälfte der anderen mit der anderen nichts mehr zu tun haben will, weil wir dann Meinungen haben, noch bevor wir Informationen haben. Auch da bin ich altmodisch. Erstmal kommt die Information, dann kommt die Meinung.
Thema Bildung hat viele, viele Facetten, die können wir gar nicht alle abbilden heute Abend. Aber eins, da war jetzt auch gestern nochmal das Thema in Stuttgart wieder. Viele Bildungsforscher und Praktiker fordern eine Zusammenlegung aller weiterführenden Schularten außer dem Gymnasium. Würden Sie dem zustimmen?
Also der Andreas Stoch war ja hier, der war Bildungsminister in der ersten Koalition, die wir hatten. Und hat das ja auf den Weg gebracht. Wir haben jetzt ungefähr 300 Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg. Das sind tolle Schulen. Aber mein Ratschlag ist, dass wir jetzt keine Schulstrukturdiskussion führen. Das führt nur dazu, dass Gräben wieder aufgerissen werden und wir wertvolle Zeit verlieren. Also ich versetze mich in die Lage der Eltern hinein. Das Schlimmste, was Eltern doch erwarten können, ist, wenn es heißt, in der Zeit, wo mein Kind in der Schule ist, wird die Schulstruktur angetastet und verändert. Jeder will doch, macht's, aber macht's bitte schön, wenn meine Kinder draußen sind. Von daher wäre mein Ratschlag, jetzt keine Schulstrukturdiskussion mehr zu führen, sondern die Schulen, die wir haben, bestmöglich auszustatten, da gab es ja ein paar Hinweise, dafür zu sorgen, dass wir besser werden. Also ganz wichtig, frühkindliche Bildung. Ganz wichtig, der Übergang der Schularten. Ich meine, man langt sich an den Kopf, dass wir in Deutschland, leider auch in Baden-Württemberg, wir haben es jetzt Gott sei Dank geändert mit unserer Bildungsministerin, fangen jetzt an, wenn ein Kind von einer Schulart auf die nächste geht, geht das Wissen komplett verloren. Stellen Sie sich vor, das Kind hat psychische Probleme. Stellen Sie sich vor, das Kind hat vielleicht eine schwierige Situation im Elternhaus. Stellen Sie sich vor, das Kind ist eine Käpsele in Mathe. Das ist doch gut, wenn in der neuen Schule dieses Wissen vorhanden ist, damit man sich auf das Kind einstellen kann. Ich war neulich in der Berufsschule, tolle Lehrerin, tolle Lehrer, extrem engagiert. Die sagen mir, wir kriegen die Kinder wie eine Blackbox. Wir haben keine Ahnung, was die für einen Rucksack mit rumschleppen an Sachen. Wenn wir das wüssten, könnten wir von Anfang an anfangen. Wir müssen monatelang erstmal gucken, was da da ist, damit wir uns auf die Kinder einstellen können. Das können wir doch besser. Eine Bildungs-ID nennt sich das. Aber jetzt kommt wieder der Föderalismus. Ich bin überzeugter Föderalist. Aber sowas wie eine Bildungs-ID bräuchte man bundesweit, damit, wenn man umzieht von Bundesland zu Bundesland, auch da die Informationen nicht verloren gehen. Also, ich glaube, da können wir noch manches besser machen. Und ein Punkt ist mir ganz besonders wichtig. Das Glück liegt nicht nur im Studium. Man kann auch eine gute Ausbildung machen. Und eigentlich ist es eine sozialpolitische Sauerei, dass wir sagen, der Master ist umsonst, aber der Meister kostet Geld. Warum eigentlich? Warum sagen wir nicht, Meister und Master hat die gleiche Bedeutung?
Ja, wo wir jetzt gerade so schön bei Thema Bildung über Social Media und über Handynutzung und über all das gesprochen haben, was man so im Internet auffinden kann, haben wir auch mal ein bisschen gestöbert und haben mal ein bisschen geguckt, was das Netz vergisst ja nichts. Und wir haben mal drei Ausschnitte vorbereitet und Best of Online, damit fangen wir jetzt mal an.
Wenn wir jetzt entbürokratisieren, das werden wir machen, wir sind da volle Kanne dabei. Da werden sich manche wundern. Dann kommt auch Verantwortung auf die Bürgerschaft zurück. Und da musst du dich halt mit deinem Nachbarn selber rumstreiten, wenn dem seine Äste auf dein Grundstück fallen. Und das regelt gar niemand mehr. Es ist alles komplex und nicht so einfach. Aber wir werden das jetzt machen. Warten wir mal ab, bis zum ersten Mal was passiert. Dann werden alle sagen, wie konntet ihr das machen? Also das heißt, jeder Einzelfall, jedes Unglück, das passiert, wird sofort gesagt, wer ist schuldig? Wenn heute einer ausrutscht, denkt er doch nicht, verdammt, ich habe die falschen Schuhe an, sondern der sagt, wer hat hier nicht gestreut? Das ist doch das normale Verhalten des modernen Bürgers.
Gar nicht so einfach mit dem Bürokratieabbau, ne?
Er hat völlig recht. Ich meine, und das muss man jetzt wirklich ehrlich sagen, das haben wir alle miteinander verbockt. Alle heißt die Bürgergesellschaft, wir Parteien, meine Partei inklusive. Warum? Weil wir jeden Spezialfall regeln wollten im Gesetz. Wir wollten jeden Einzelfall im Gesetz regeln. Das Ergebnis sind Gesetze, die nicht mehr administrierbar sind. Die sind für die Kommunen nicht mehr umsetzbar. Die sind für die Unternehmen zum Teil nicht mehr administrierbar. Die großen Unternehmen, die haben riesige Abteilungen für sowas. Aber der Mittelständler, der Kleine, der Handwerker, der ist völlig überfordert damit. Und darum muss der Gedanke von Winfried Kretschmann aufgreifend künftig die Gesetzgebung eine Rahmengesetzgebung sein. Aber so wie er gesagt hat, muss man dann ehrlich sein. Das bedeutet...
Es tut dann auch weh.
Genau, das heißt dann halt, wenn die Garage vom Nachbar 3 Zentimeter rausragt, dann darfst du nicht zur halbwunder Stimme rennen und sagen, Skandal, Bürgermeister oder wer auch immer muss jetzt zurücktreten. So, und das gehört dann eben auch dazu, dass wir das aushalten wieder, dass wir wieder lernen. Für manche Sachen musst du halt einfach mit deinem Nachbar schwätzen und gucken, ob du es nicht so gelöst bekommst, bevor du zu Gericht gehst.
Aber dann muss man natürlich auch sagen, manche Lobbygruppen zurückdrängen. Also ich meine, wir haben jetzt auch viele Themen hier bei uns in der Region, Wohnbauprojekte, die zurückgestellt werden, weil erstmal 6 Eidechsen umgesiedelt werden müssen. Es ist tatsächlich so, wir haben es letzte Woche in Wittern erlebt bei unserer Veranstaltung. Ich meine, uns fehlen tausende Wohnungen an allen Ecken und Enden. Müssen wir nicht von den Standards wirklich auch mal echt runter?
Also, ich greife das Beispiel gerne auf. Worum geht's? Es geht beim Artenschutz darum, dass die Art erhalten wird, aber nicht das einzelne Exemplar. Und das wird in Deutschland leider manchmal verwechselt. Wenn wir jetzt das einzelne Exemplar unter Schutz stellen, dann geht einfach nichts mehr. Sie kennen wahrscheinlich alle das Beispiel von der Klinik in Tübingen, wo der Boris Palmer die Klinik erweitern wollte, beziehungsweise die Stadt Tübingen. Und dann wurde halt mal ein Vogel vor Jahren gesichtet, aber halt auch nur der eine. Und leider nicht der Brutpartner oder die Brutpartnerin, und der Vogel wurde nie wieder gesehen. Jetzt war aber das Problem, dieser Vogel, weil er gesichtet wurde, führte dazu, dass die Bauarbeiten eingestellt werden mussten, und da zog sich ein ganzer Rattenschwanz hinterher. Der Vogel bevorzugt Offenland, also keinen Wald, also musste der Wald weg. Wenn der Wald wegkommt, muss er woanders kompensiert werden, also muss ein Wald angepflanzt werden. Also Sie merken, Das ist ein völliger Irrsinn, der komplett sinnbefreit ist. Ich habe das Buch von Boris Palmer vorgestellt, wurde sehr, sehr beeindruckend. Ziegenmelker ist das übrigens für die, die sich ornithologisch weiterbilden wollen. Und ich bin ein großer Fan des Ziegenmelker. Aber wenn der Ziegenmelker tot ist, dann ist er einfach tot und dann werden wir deshalb keinen Klinikbau stoppen.
Gut, dann suchen wir mal weiter im Internet, was wir noch an Schmankerl gefunden haben.
Deutsche Eiben, geh doch zurück, sage ich, das mache ich.
Und ich lieb mein Heim mit dem Ländleder, von Heilbrunn bis an Bodensee. Jeden Tag ist bei uns Kurwoch, wir sind Schwabe und wir sparen und fahren Daimler Benz.
Ihnen wird ja immer vorgeworfen, Sie inszenieren sich als Schwabe. Aber Baden-Württemberg besteht ja nicht nur aus Schwaben, ne?
Weiß ich wohl. Ich habe, als ich meine Weintour begonnen habe, jetzt bitte mir nicht gleich rauswerfen, habe ich sie in Südbaden begonnen und habe dort die großartigen Weine probiert, um es dann nachher in Stuttgart entsprechend zu beenden. Das weiß ich wohl. Ich meine, wenn man die Geschichte der Freiheitstradition Deutschlands betrachtet, jetzt müssen wir ein bisschen hart sein, das Kapitel Württemberg ist ein sehr dünnes. Das Kapitel Baden ist ein sehr dickes. Es gibt ein Hackerlied. Was Vergleichbares gibt es bei uns nicht. Also da muss man große Anerkennung leisten. Wenn die Badener damals mit der Badischen Revolution Erfolg gehabt hätten, wäre uns manches in der deutschen Geschichte erspart geblieben. Also insofern, wir verbinden einfach das Beste von allen Teilen, von Baden, von Württemberg, von Hohenzollern, von der Kurpfalz, von unserem Anteil, vom Allgäu. Und das ist doch wunderschön, das macht unsere Vielfalt aus, dass wir alle ein bisschen anders sind, mundartmäßig unterschiedlich gefärbt sind, aber in einem Bundesland das Beste zusammenbringen.
Wir schauen uns nochmal einen Ausschnitt an, wo auch ein bisschen deutlich wird, was andere über Sie denken.
Auf Bundesparteitagen war seine Beliebtheit sehr begrenzt. Meine übrigens auch. Auch in Baden-Württemberg hat er sich teilweise schwer getan, im grünen Milieu. Weil er halt seinen eigenen Kopf hatte.
Die Masse der Grünen hat das Modell Kretschmann nicht verstanden. Und ich glaube, wenn viele bei den Grünen das Modell Kretschmann umsetzen würden, wären sie vielleicht noch erfolgreicher.
Sind wir ja bei dem Punkt, den wir schon zu Beginn angesprochen haben. Haben Sie so einen eigenen Kopf, wie Joschka Fischer gesagt hat?
Das hoffe ich. ich war ja Vorsitzender meiner Partei und ich habe es jetzt meiner Partei nicht immer leicht gemacht. Ich habe, Sie erinnern sich vielleicht, mal gesagt, ich will nicht, dass wir über die Automobilindustrie reden, sondern mit der Automobilindustrie reden. Und ich habe den damaligen Chef vom Daimler, den Zetsche, auf den Parteitag geholt und das war super. Wir haben alle davon gelernt und der Zetsche schwärmte bis heute davon, dass das wirklich ein bemerkenswertes Ereignis war. Und jetzt auch aus Tagesaktualität sage ich das, vielleicht hat die ein oder andere die schrecklichen Bilder aus Syrien gesehen, wo die Islamisten leider langsam wieder das Land erobern, die Kurden umbringen, massakrieren, die Frauen wieder versklaven. Alle die schrecklichen Bilder, die wir kennen von ISIS mit den Jesidinnen, das kommt jetzt wieder zurück. Das ist unerträglich, die Bilder. Und als das eben damals passierte, habe ich ja gesagt, weil es auch bei mir in der Partei Zweifel gab, muss man das militärisch beenden oder kann man das gar nicht, habe ich gesagt, die kurdischen Frauen, die um ihre Würde kämpfen, um ihre Freiheit kämpfen, gegen diese islamistischen ISIS-Verbrecher, die machen das nicht mit der Yogamatte unterm Arm. So. Und das ist halt so. Also da muss man die Dinge eben auch offen benennen und nicht drum rumreden. Es gibt leider manchmal Situationen in der Welt, wo wir es mit Terrorismus, mit extremer Gewalt zu tun haben. Da nützt halt nicht, dass man sagt, klärt das untereinander. Dann ist man Partei, aber Partei auf der falschen Seite. Und ich will nicht Partei auf der Seite der Verbrecher sein.
Ja, Klartext. Klartext erwarten auch viele Bürgerinnen und Bürger, das merken wir immer wieder.
Entschuldigung, wenn ich das nur sagen darf, der zweite war ja der Stefan Wolf, der ist CDU-Stadtrat. Also das ehrt mich sehr, kommt aus meiner Geburtsstadt Baden-Urach, war ja Chef von Südwestmetall, von Gesamtmetall, von Elring Klinger, also wichtiger Zulieferer in der Automobilindustrie. Und mir war das immer wichtig, dass man miteinander eng im Gespräch ist. Und ich habe auch viel gelernt von dem, was er gesagt hat, wo er sagte, Mensch, das ist schon richtig, eure Orientierung Richtung emissionsfreie Mobilität. Aber ihr müsst es so machen, dass ihr auf dem Weg dahin uns zuliefern, zum Beispiel über einen echten Hybrid, also nicht einen Hybrid, wo man das Kabel spazieren fährt, sondern einen echten Hybrid, uns darüber die Gelegenheit gibt, dass wir das Ziel auch erreichen und dabei halt nicht auf der Strecke verloren gehen. Und das habe ich eingebaut in unsere Programmatik und in meine Ansichten.
Ich komme nochmal zum Klartext zurück. Klartext erwarten die Wählerinnen und Wähler auch zum Thema Sicherheit. Das ist ein Thema, das viele, viele umtreibt. Und wir wollen Sie jetzt auch mal ganz kurz befragen, wie sicher Sie sich denn im Land fühlen, wenn man sich das mal anschaut. Die Debatten über Sicherheit in Innenstädten und Sicherheit bei Tag und bei Nacht. Da haben wir uns jetzt auch eine kleine Umfrage vorbereitet. Ja. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Chart von unserer Umfrage, können wir auch machen. Die Mehrheit fordert ein größeres Engagement. Nee, das ist die falsche. Die Sicherheitschart hat man. Naja, man kann sich ja mal bei den vielen Grafiken auch mal vertun, gell? Wir können es aber auch händisch machen, wenn es technische Probleme gibt, liebe Kollegen. Fühlen Sie sich sicher?
Ich fühle mich überwiegend sicher, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es bei mir nicht auch schon Situationen gab, wo ich mich unwohl gefühlt habe an Bahnhöfen oder sonst wo. Und besonders unsicher habe ich mich natürlich gefühlt, als die Armenien-Resolution verabschiedet war. Ich habe damals noch in Berlin gewohnt, da musste ich mir genau überlegen, welchen Straßenzug ich nehme und welchen Straßenzug ich besser meide. Ich meine, Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, dass der Erdogan nicht mein größter Fan ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Die Rechtsradikalen sind es auch nicht, die Linksradikalen auch nicht. Und deshalb habe ich bei öffentlichen Veranstaltungen immer Polizeischutz. Und vielleicht bei der Gelegenheit mal ein herzlicher Dank an unsere Polizei, dass sie zu solchen Veranstaltungen wie hier beiträgt, ihren Dienst verrichtet. Da kann man ruhig auch mal Danke sagen an die Polizei.
Das Thema Sicherheit ist ein Thema, das die Menschen umtreibt. Wir haben das bei den Befragungen im Bawütschek festgestellt. Wir merken es auch hier in einer Stadt wie Heilbronn, in der es jetzt Videoüberwachung gibt. Stimmen Sie zu, dass die Städte selbstständig entscheiden sollten, dass sie solche Videoüberwachungen an Brennpunkten durchführen?
Absolut. Ich stimme nicht nur zu. Ich habe das ja gefordert. Sie wissen, das war jetzt nicht unbedingt immer die Position meiner Partei. Und ich schätze das auch sehr, dass viele in meiner Partei sagen, wir müssen aufpassen, dass jetzt nicht Bewegtbilder von jedem erstellt werden. Der Datenschutz ist ein hohes Gut. Aber es gibt einfach bestimmte Situationen, da muss sich das der Lage anpassen. Und wenn die Leute sich an Bahnhöfen unwohl fühlen, dann kann ich doch nicht drüber hinweggehen, sondern muss ich das doch ernst nehmen. Deshalb habe ich mich dafür eingesetzt, dass die Videoüberwachung dort leichter wird. Ich habe da eine ganz einfache Position. Das muss nicht die Landesregierung entscheiden. Da, wo Sie in Heilbronn das Gefühl haben, das ist unsicher, das entscheiden Sie in Heilbronn. Stuttgart hat sich da nicht einzumischen, wie Sie das in Heilbronn machen. Sie wissen das besser. Das ist meine Position in der Frage. Und ich habe mit der Polizeipräsidentin in Mannheim geredet gehabt. Ich habe die besucht. Sie wissen, da gab es den schrecklichen Mord an dem Ruven Lauer, an dem Polizeibeamten. Und sie hat mir gesagt, Herr Özdemir, wenn wir hier eine Videoüberwachung haben und die Videoüberwachung führt dazu, dass die Kriminalitätsbelastung zurückgeht, dann ist das doch absurd, wenn wir sie danach wieder abbauen, weil die Kriminalitätsbelastung zurückgegangen ist. Also es kann doch nicht sein, dass der Erfolg dazu beiträgt, dass man es dann wieder rückabwickelt. Und ich habe ihr zu 100% recht gegeben. Da werde ich mich klar dafür einsetzen, die Polizei und Sie alle können sich darauf verlassen, dass die vornehmste Aufgabe des Ministerpräsidenten muss sein, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger zu jeder Tages- und Nachtzeit an jedem Flecken von Baden-Württemberg sicher fühlen müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir unsere Arbeit nicht gut gemacht.
So, jetzt haben wir zumindest die Umfrage schon mal. Wie sicher fühlen Sie sich denn in Baden-Württemberg? 60% haben gesagt, fühle mich sicher und 15% sehr sicher. Eigentlich ein ganz gutes Ergebnis insgesamt. Wenn wir die Umfrage jetzt auch nochmal hier stellen können, Kollegen, habt ihr das noch, unseren QR-Code? Ja. Wie sicher fühlen Sie sich denn? Das ist, glaube ich, noch das Ergebnis. Sie können es abstimmen. Sehr sicher, in Innenstädten unsicher, abends eher unsicher. Der QR-Code ist auch noch da. Bitte einfach mit abstimmen. Kriegen wir es noch hin? Also sehr, 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 sehr gemischt, die Umfrage insgesamt. Ich stelle mir aber immer die Frage, und das haben wir konkret jetzt auch in Heilbronn, Sie haben die Polizeibeamten gerade angesprochen, Sie brauchen ja auch Leute, die das kontrollieren. Der braucht ja zusätzliches Personal, die vor den Monitoren jetzt sitzen und das anschauen müssen. Die haben ja auch nicht alle genügend oder noch mehr Beamte, die sich da immer drum kümmern können. Und wenn ich mir dann das Wahlprogramm der Grünen nochmal anschaue, auf Seite 78 steht da drin, polizeiliches Fehlverhalten muss lückenlos aufgeklärt und aufgearbeitet werden. Das Amt des Polizeibeauftragten werden wir bekannter machen und seine Befugnisse ausbauen. Ist das nicht ein bisschen so Polizei unter Generalverdacht gestellt?
Also
braucht es das wirklich?
Kann man sich darüber streiten, dass Polizeibeamte logischerweise den Staat vertreten, repräsentieren, die Visitenkarte des Staates sind, ist ja völlig klar. Das wissen unsere Polizeibeamten und machen das wirklich exzellent. Und so wie es überall in der Gesellschaft schwarze Schafe gibt, gibt es sie da natürlich da auch. Wir hatten ja da Fälle mit Rechtsradikalismus und so weiter, mit Reichsbürgern, mit Identitären. Aber das hat nichts mit der Polizei als solcher zu tun. Das sind einzelne schwierige Beamte und die Polizeibeamten, die ich kenne, die ärgern sich selber am meisten darüber. Ich will aber mal eines sagen, ich habe die Schlagzeile in Ihrer Zeitung heute gelesen, mit den Krankenhäusern und dem Personal, das dort agitiert wird. Dieselbe Überschrift hätten Sie auch über Polizeibeamte setzen können. Dieselbe Überschrift hätten Sie über Feuerwehrleute setzen können. Dieselbe Überschrift bei den Leuten in der Nothilfe. Da verrutscht gerade was in der Gesellschaft. Wer Polizeibeamter dieses Landes ist, wer bei der Feuerwehr ist, wer Dienst für dieses Land verrichtet, hat erstmal Respekt verdient. Hat erstmal verdient, dass man ihren Anweisungen Folge leistet. So, und jetzt sind wir in einem Rechtsstaat. Sie können das rechtlich überprüfen lassen, Sie können sich beschweren, Sie können den Gerichtsweg einschreiten. Und wenn Sie dann sagen, aber das ist irgendwie unfair, dann kommen Sie zu dem Abgeordneten, beschweren Sie. Das ist ja das Schöne der Demokratie, das dürfen Sie alle. Aber wenn wir eine Errungenschaft der modernen Zivilisation, das staatliche Gewaltmonopol in Frage stellen, das wollen ja zum Beispiel Reichsbürger, die sagen ja, unser Land gibt es gar nicht, es gibt immer noch einen Kaiser und deshalb ist die Polizei mit diesen Uniformen, die akzeptieren wir nicht, weil das ist irgendwie ein Besatzerregime. Also die haben ja da so verschrobene Ansichten. Und da muss man einfach beinhart sagen, die Polizei hat das staatliche Gewaltmonopol, niemand sonst. Niemand muss mit dem Messer durch die Fußgängerzone laufen, niemand muss sich bewaffnen. Die einzigen, die die Erlaubnis dazu haben, das im öffentlichen Raum zu tragen, das sind unsere Polizisten. Und das ist übrigens eigentlich historisch gesehen eine progressive Errungenschaft. Denn in den feudalistischen Gesellschaften, da definiert sich Sicherheit entlang des Geldbeutels. Wenn ich reich bin, kann ich mir Sicherheit leisten. Das ist eine Errungenschaft, dass wir durchgesetzt haben, dass es eine Polizei im demokratischen Rechtsstaat gibt, so wie es eine Armee im demokratischen Rechtsstaat gibt, den Bürger in Uniform. Wir sollten es aber auch hüten wie unseren Augapfel.
Sicherheit Sicherheit und Migration wird ja immer ein bisschen vermischt. Wichtiges Thema. Sie haben ganz klare Worte gesagt, auch zum Thema Migration. Das ist natürlich ärgerlich, wenn eine kleine Gruppe unter den Migranten kriminell auffällig wird, weil das auf alle dann abstrahlt. Aber sehr interessant fand ich, dass Sie gesagt haben, wir haben eine importierte Frauenfeindlichkeit in Sachen Migration und die Vertrauen der Bürger in vielen Bereichen verspielt. Wie gewinnt man es wieder zurück?
Also, wenn Sie mich fragen, was ist für mich der Maßstab für Integration, da sind es für mich drei Punkte. Punkt Nummer eins, wer in Deutschland dazugehören möchte, muss sich darum bemühen, die Sprache zu lernen. Jetzt sind wir weltoffene, großzügige Menschen. Wir akzeptieren neben Schwäbisch, Fränkisch, Badisch, ich habe es ja schon mal aufgezählt, Kurpfälzisch, was auch immer, akzeptieren wir von mir aus auch Hochdeutsch. Wir sind weltoffen. Aber eins davon muss es schon sein, weil dann kann man sich um den Elternabend kümmern. Dann kann man sich um die Kinder kümmern. Dann kann man in der Gesellschaft auch teilnehmen. Zweiter Punkt. Wer in der Bundesrepublik Deutschland glücklich werden will, muss, wenn er hier einreist, Einreisezweck ist im Regelfall die erwerbstätige Beschäftigung, nicht das Beziehen von Transferleistungen. Das heißt, du musst deinen Lebensunterhalt selber verdienen. Ich kann es auch ein bisschen einfacher und schwäbisch formulieren, das Hemd schwitzt nicht von der Leute. Also, wenn man schafft, lernt man Leute kennen, schließt Freundschaften, lernt die Sprache steigen. Und der dritte Punkt ist, wer in die Bundesrepublik Deutschland kommt, kommt in das Land des Grundgesetzes, kommt in das Land mit Gleichberechtigung von Mann und Frau, wo die Leute selber entscheiden, ob sie einen Mann lieben, ob sie eine Frau lieben, ob mit oder ohne Trauschein. Da hat sich kein Religionsführer denen Vorschriften zu machen. Das sind die drei Punkte und die müssen alle akzeptieren. Und dann, glaube ich, haben wir einen erfolgreichen Lehrplan oder einen erfolgreichen Maßstab. Jetzt will ich aber auch mal eins dazu sagen. Hatten wir die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Deutschland immer? Gab es da nicht mal so eine Abstimmung im Bundestag über die Vergewaltigung in der Ehe, wo der ein oder andere Kollege von der CDU, der ein oder andere, der heute prominente Funktionen hat, dagegen gestimmt hat, dass die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt wird? Wie war das mit schwul und lesbisch? Gab es nicht auch mal eine Zeit in Deutschland, wo das unter Strafe stand? Wo der Staat gesagt hat, so müsst ihr lieben und so dürft ihr nicht lieben. Also jetzt tun wir auch mal nicht so, als ob wir in allen Fragen schon immer die Weisheit mit Löffeln gefressen hatten. Das waren oft harte Kämpfe. Und jetzt muss ich mal als Mann sagen, dass wir da sind. Das verdanken wir vor allem den Frauen, die das durchgesetzt haben. Oft genug gegen die Männer. Aber jetzt verteidigen wir es auch gemeinsam. Mann und Frau Seite an Seite gegenüber denen, die schon da sind und gegenüber denen, die künftig kommen wollen. Das ist der Maßstab fürs Zusammenleben.
Wir sind auf der Zielgeraden, weil wir natürlich unsere 90 Minuten einhalten. Sie haben es gerade vorhin schon angesprochen. Sie haben sich heute, aber wahrscheinlich schon häufiger informiert, was sich in Heilbronn alles so in Sachen künstliche Intelligenz, in Sachen ePI abspielt. Da wird ja vieles, vieles vorangebracht. Und jetzt gibt es die Forderung, Baden-Württemberg bräuchte auch eine Universität für künstliche Intelligenz. Am besten natürlich in Heilbronn, logischerweise. Ne? Brauchen wir das tatsächlich?
Ja, und anschließend gehe ich nach Pforzheim und sage, da kommt sie hin. Also, verstehen Sie, das ist genau die Art von Politik, die ich zum Abgewöhnen finde, dass man immer da, wo man ist, immer das sagt, was die Leute gerade hören wollen und dann holt man sich den Applaus ab und geht zum nächsten Ort und sagt dort das Gegenteil. Das ist nichts anderes als ein AfD-Förderprogramm. Vor der Wahl allen alles versprechen und nach der Wahl so tun, als ob man das nie gehört hätte. Das werden Sie von mir nicht hören und darum sage ich Ihnen ganz ehrlich, die 10. Universität, was bedeutet das? Das bedeutet erstmal, dass es ewig lang dauert. Das ist mal das Erste. Das Zweite, das, was der Standort Heilbronn in besonderer Weise kann, besser wie andere Standorte, das ist, Sie sind der Standort, wo es die Promotion gibt. Sie sind der Standort, wo die künstliche Intelligenz in die Anwendung geht. Ja? Und jetzt hat unsere Wissenschaftsministerin was ganz Großartiges mit der Schwarzgruppe, mit ihrem Oberbürgermeister, mit der Stadt vereinbart, nämlich das Graduiertenkolleg. Das heißt, es führt dazu, dass die KI-Universitäten in Stuttgart, in Tübingen, hier in Heilbronn, mit Heilbronn zusammen dieses Graduiertenkolleg machen und dafür sorgen, dass das Thema Bachelor, Master an den Universitätsstandorten stattfindet und die nächste Stufe, die Promotion, das ist hier. Das heißt, das passt zueinander. Und jetzt machen wir mal den Bogen etwas größer. Die Konkurrenz bei künstlicher Intelligenz, die ist nicht zwischen Heilbronn und Tübingen. Das ist, wenn Sie das auf die US-amerikanischen Verhältnisse übertragen. So wie wenn Sie in L.A., also in Los Angeles, von einem Stadtteil zum anderen fahren, da sind Sie immer noch in L.A. Was wir kapieren müssen ist, Wir sind das Team Baden-Württemberg. Wir spielen alle zusammen in derselben Mannschaft. Die Konkurrenz ist nicht innerhalb von Baden-Württemberg, sondern die Konkurrenz ist in China, in den USA. Ich möchte, wenn ich Ministerpräsident werde, in Baden-Württemberg alles dafür tun, dass wir bei KI vorne mit dabei spielen. Und da ist Heilbronn im Zentrum, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Das werde ich mit aller Kraft unterstützen. Aber ich werde Ihnen nichts versprechen, was Ihnen nicht nur nichts bringt, sondern niemals kommen wird. Dafür liebe ich Heilbronn und Sie zu sehr.
Wenn man sich noch ein bisschen weiter in Ihrem Wahlprogramm umschaut und vertieft und schaut sich dann mal an, die Themen Klima, Energie, Verkehr, alles ganz wichtige Themen, können wir gar nicht komplett heute behandeln. Aber ich lese dann hier, in den vergangenen 15 Jahren haben wir die Modernisierung unserer Verkehrsinfrastruktur vorangebracht. Wir haben massiv in die Erneuerung von Straßen, Schiene und Energieversorgung investiert. Also wenn man sich so ein bisschen unser Schienennetz und Straßennetz anguckt, fragt man sich, sprechen wir wirklich von Baden-Württemberg?
Ja, aber jetzt will ich Ihnen mal sagen, also die Bahn ist nicht in der Verantwortung des Landes, die ist in der Verantwortung des Bundes. Und wenn man einen Ramsauer, Dobrindt, Scheuer zum Verkehrsminister gemacht hat, 16 Jahre, dann ist einfach alles gesagt zum Zustand der Bahn. Ich meine, sorry. Ich habe ja vorher gesagt, ich habe zwei Kinder. Wenn ich meinem, es ist ja oft so, die Mädels sind immer die fleißigere, wenn ich meinem Bub immer gesagt habe, du musst schaffen, du musst fleißig sein, sonst wird nichts aus dir, dann hat er irgendwann mal gesagt, wieso, der Scheuer durfte doch auch Verkehrsminister werden. Also ich meine, das ist doch die Realität, das musst du doch erst mal schaffen, dass du ein funktionierendes Bahnnetz an die Wand fährst, indem du systematisch unterfinanzierst. Die elektrifizierte Eisenbahn, die ist schon erfunden, sie ist sogar legal. Die Schweiz hat 100%. Wir fahren noch mit Dieselloks. Es gibt das ETCS, heißt es. Das ist, dass die Züge digital miteinander kommunizieren. Ich meine, wie absurd ist es, dass sie einen der teuersten Bahnhöfe der Welt bauen in Stuttgart und die Digitalisierung vergessen haben. Das muss ich erst mal schaffen. Das schafft nicht jeder. Ich meine, ich hab jetzt zu Beginn gesagt, ich hadere wirklich oft mit meiner Bundespartei und denke immer, warum machen die sich das Leben so schwer? Aber jetzt will ich schon auch mal sagen, wären die Grünen für Stuttgart 21 verantwortlich? Man hätte uns doch geteert und gefedert und des Landes verwiesen, oder? Ich meine, so ist doch. Von daher, wir haben die Abstimmung über Stuttgart 21 verloren. Und als gute Demokraten gehört sich so, dass man das dann akzeptiert und dann das Beste draus macht. Das machen wir jetzt. Und unser Verkehrsminister, der sorgt dafür, dass zum Beispiel Ihr Thema Schleusen auf dem Neckar, eine unserer wichtigsten Wasserstraßen, wir haben unsere Finanzzusagen eingehalten. Der Bund hält sie nicht ein. Ich bin der Meinung, dass die Forderung Ihres Oberbürgermeisters und von Ihnen hier richtig ist, dass wir die Schleusen, die für 115 Meter ausgerichtet sind, dass wir sie auf 135 Meter richten werden. Aber jetzt sage ich wieder was. Ich glaube nicht, dass das so schnell kommen wird, so wie die sich in Berlin gerade aufstellen. Also müssen wir uns darauf konzentrieren und darauf werde ich mit ganzer Macht dringen, dass die vorhandenen Schleusen saniert werden. Die sind sanierungsbedürftig. Das ist doch ein immenser Vorteil, wenn wir das schaffen, die Wasserwege stärker zu nutzen. Das entlastet Sie von Lärm, das entlastet Sie von Klimagasen, das entlastet Sie von Lastwagen, die hier unsere Flecken fahren. Und bei der Eisenbahn, die Frankenbahn, muss dringend entsprechend saniert werden und vorangebracht werden. Wie lange hören wir schon die Versprechen, dass das kommt? Das ist jetzt im vordringlichen Plan. Auch da werde ich, wenn ich Ministerpräsident werde, in Berlin auf der Matte stehen und sagen, das muss kommen. Und letzter Punkt. Sie sind hier KI-Standort. Sie haben jetzt Ihre Ortsschilder ausgewechselt, Universitätsstadt, Kompliment dazu, und Sie bauen massiv aus. Aber Hand aufs Herz, Sie haben großartige Kultur, Sie haben eine großartige Wirtschaft, Ihre Stadt wird wirklich klasse rausgeputzt. Aber wenn Sie jetzt Wissenschaftler, Studierende aus der ganzen Welt nach Heilbronn holen wollen, wie sollen die eigentlich herkommen? Sollen die alle Auto fahren? Heilbronn braucht einen Bahnhof und braucht einen Bahnanschluss, der der Bedeutung dieser Stadt angemessen ist. Dafür will ich mich einsetzen.
Bei all dem darf man eines nicht vergessen, die Region Heilbronn-Franken und damit auch unser Verbreitungsgebiet Heilbronn und Hohenlohe besteht ja zum Glück nicht nur aus IPAI und KI, sondern ist eine sehr ländlich geprägte Region. Das wird immer vergessen mittlerweile und das kriegen wir mit, wenn wir draußen bei den Menschen sind und mit denen diskutieren. Sie waren Landwirtschaftsminister. Sie haben es nicht immer einfach gehabt.
Das haben Sie jetzt schön gesagt, ja.
Aber konkret, auch die Landwirte in Baden-Württemberg erwarten natürlich etwas, wie die Zukunft gestaltet werden kann. Was würde ein Ministerpräsident Özdemir umsetzen, was die Landwirtschaft im Südwesten in Baden-Württemberg anbetrifft?
Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Beispiel Nummer eins. Sie erinnern sich vielleicht alle, es gab mal das sogenannte Bienenreferendum, schon ein paar Jahre her. Da ging es um das Thema Artenschutz und der Verlust der Artenvielfalt bei den Insekten, bei den Bestäubern, insbesondere bei den Bienen. Der Naturschutzbund, der BUND haben das vorangetrieben, das wäre damals durchgegangen. Die Konsequenz wäre allerdings gewesen, dass wir sind in Baden-Württemberg das Land der Sonderkulturen, der Wein, der Obstbau. Wir hätten den zum Teil aufgeben müssen, weil die Umsetzung hätte das mit sich gebracht. Unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat gesagt, das kann nicht richtig sein. Das Ziel, dass wir runter müssen mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, das teile ich, das teilt jeder normale Mensch. Aber wir müssen das so machen, dass wir es mit und nicht gegen die Landwirtschaft machen. Also, was hat er gesagt? Landwirtschaft, Naturschutz, ihr kommt bitte her. Jetzt gehen wir in ein Zimmer und wir verlassen das erst, wie wenn bei der Papstwahl weißer Rauch aufsteigt und wir eine gemeinsame Lösung haben. Das Ergebnis war das Biodiversitätsstärkungsgesetz. Ambitionierte Ziele, aber nicht wie Brüssel, wie Frau von der Leyen, die nicht von meiner Partei ist, über Ordnungsrecht, über Verbote, sondern über Anreize. Indem er die Technologie nutzt, Smart Farming, Precision Farming, über Forschung, Universität Hohenheim, eine der besten agrarwissenschaftlichen Universitäten in der ganzen Welt, indem er den Bauern helfen dabei, weniger Pflanzenschutzmittel über Fruchtfolgen etc. einzusetzen. Das ist der Weg, den wir in Baden-Württemberg gehen. Brüssel hat die sogenannte Sustainable Use Regulation durchsetzen wollen, das heißt über Verbote. Hätte bei uns zur Konsequenz gehabt, wir hätten den Obstbau am Bodensee einstellen können und Sie hätten hier auch viel Spaß mit dem Weinbau gehabt. Zweites Beispiel, Tierhaltung. Schauen Sie, ich bin seit meinem 17. Lebensjahr Vegetarier. Ich bin Grüner. Und dann zusätzlich komme ich aus einer muslimischstämmigen Familie. Ich habe mal beim Bauernverband bei meiner ersten Rede gesagt, um die Stimmung ein bisschen zu lockern. Viele fragen Sie wahrscheinlich gerade, Vegetarier, Grüner und aus einer migrantischen Familie. Was ist schlimmer? Oder ist das alles drei zusammen? Übrigens, in der Pause haben sie mir gesagt, also es mit dem Grünen ist eigentlich das größte Problem, der Rest geht schon. Und jedenfalls, warum erzähle ich Ihnen das? Als ich Minister wurde, habe ich jetzt nicht gesagt, ich erfinde alles neu, sondern ich habe erst mal in die Schubladen geschaut, was haben meine Vorgänger gemacht? Da habe ich einen Bericht gefunden, meine Vorgänger haben fleißig Berichte schreiben lassen von Kommissionen, die sie eingesetzt haben. Und die Kommissionsberichte haben sie anschließend ins Regal gestellt. Ich habe den Bericht der Borchert-Kommission rausgeholt über die Zukunft der Tierhaltung. Der hat kurz zusammengefasst gesagt, wir müssen weniger Tiere halten für den Klimaschutz, den Tieren mehr Platz geben für den Tierschutz, sichtbar machen auf der Fleischverpackung über ein staatlich verbindliches Siegel, damit die Verbraucher gestärkt werden durch ihr Einkaufsverhalten. Und jetzt kommt der springende Punkt. Die Bauern dürfen wir dabei nicht allein lassen, weil die Bauern können das aus dem Netto nicht finanzieren, weil wir nicht bereit sind, beim Fleisch das zu bezahlen, was du brauchst, damit die Tiere so gehalten werden. Also habe ich gesagt, ich mache das. Ich habe dem damaligen Finanzminister Lindner, Sie können sich vorstellen, das war nicht vergnügensteuerpflichtig, 1 Milliarde rausgeangelt für die Schweinehalter. So weit, so gut, könnte man sagen. Seit ich nicht mehr Agrarminister bin, hat unser Agrarminister aus Baden-Württemberg von der CDU eine Mehrheit organisiert, dass das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz verschoben wurde, erst auf Ende des Jahres, dann auf März nächsten Jahres. Zufälligerweise ist im März die Landtagswahl. Das heißt, damit Sie auf der Verpackung nicht sehen, dass sie durch ihr Einkaufsverhalten eine andere Tierhaltung ermöglichen können, verschoben. Die 1 Milliarde, die ich durchgesetzt habe, die hat er auch mal kassiert und hat sie in die sogenannte Agrarmittelförderung reingesteckt, damit es künftig über die Kofinanzierung läuft. Das heißt, die Länder müssen es kofinanzieren. Das wichtigste Schweinehalterland Niedersachsen muss das Geld finden, hat es aber wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich als Grüner habe was gemacht, was die Schwarzen immer wollten, aber nicht geschafft haben. Und der Agrarminister von der CDU sagt, es kann nicht sein, dass ein Grüner was macht, was wir wollten, aber nicht geschafft haben. Also mache ich es ihm kaputt. Und ich sage Ihnen eins, ich habe das hier, diese Art von Politik. Ich möchte, wenn ich Ministerpräsident werde, alles dafür tun, dass Vorschläge nicht mal danach bewertet werden, von wem sie kommen, sondern ausschließlich danach, ob sie gut oder schlecht sind. Diese Art der Politik, die sagt, ich schaue mir erst an, von wem es ist, ob es von meiner Partei ist oder von der anderen, die macht unsere Demokratie kaputt, schadet den Landwirten, schadet dem Naturschutz. Es gibt nur Verlierer mit dieser alten Art von Parteipolitik. Die müssen wir dringend hinter uns lassen.
Ja. Es wäre fast schon ein Schlusswort, aber Sie wissen ja, das Spiel dauert heutzutage meistens nicht nur 90 Minuten. Genau. Es wird immer 7, 8, 9 Minuten noch nachgespielt. So lange machen wir nicht, sondern wir sind schon bei der Schlussrunde bei unserer Satzverlängerung. Dass ich Anton Hofreiter den Job als Landwirtschaftsminister weggeschnappt habe.
Hat er mir mehr als vergeben.
Hat er's, ja?
Hat er, und ich glaube, der macht es ganz gut mittlerweile in der Außenpolitik. Wir haben uns offen ausgesprochen. Ich habe ihm gesagt, ich glaube, dass ich in der Situation der Bessere bin und dass er das damals natürlich anders gesehen hat, das ist ja logisch. Wir sind alle Menschen.
Regelmäßig zu joggen wie Manuel Hagel.
Sollte ich auch, schaffe ich nicht. Ich stelle mich halt ins Handballtor und lasse mich beschießen. Aber ich finde, das schadet nicht, wenn der nächste Ministerpräsident von Baden-Württemberg Handballertugenden hat. Nett. Sie wissen, der Handballer im Gegensatz zum Fußballer markiert nicht, oh, das war ein Foul, das tut weh und so weiter. Das mögen wir gar nicht beim Handball. Hart in der Sache, aber immer fair und anständig.
Mit AfD-Abgeordneten spreche ich.
Ja, ich meine, die sagen auch Grüß Gott, ich sage auch Grüß Gott so. Deshalb wird es ja nicht falsch, aber ich verharmlose gewiss nicht. Ich weiß schon, wo die mental stehen, beim Putin. Und ich stehe hier. Du kannst nicht hier und bei Putin stehen. Du kannst nicht hier und bei Donald Trump stehen. Manchmal muss man sich im Leben entscheiden. Ich habe mich für dieses Land entschieden. Die haben sich für Russland entschieden.
Wenn ich mit Markus Söder in einem Aufzug eingesperrt wäre.
Ich hoffe, dass wir beide vorher auf dem Klo waren. Man muss das ja mal praktisch sehen. Dann unterhalten wir uns hoffentlich drüber. Unterhalten wir uns über seinen Club Nürnberg. Der ist ja auch leitgeprüft, was das angeht. Und vielleicht, wenn es keiner sieht, dann muss er jetzt nicht den Foodblogger mit mir spielen, sondern kann sich normal mit mir unterhalten. Und dann unterhalten wir uns drüber, wie wir die Interessen der Südschiene gegenüber Berlin vertreten.
Als Juniorpartner in einer Landesregierung wäre ich am liebsten?
Ich würde es bedauern. Ich wäre etwas traurig, weil ich glaube, andersrum wäre es besser fürs Land.
Immerhin stellvertretender Ministerpräsident. Das wäre mal ein Job, den Sie noch nicht gehabt haben bis jetzt.
Danke für die Berufsberatung, aber ich wäre lieber Ministerpräsident.
Das war gut, gell? Dass Baden-Württemberg schon immer mit dem Länderfinanzausgleich andere Länder unterstützt, das halte ich.
Ja, das tut natürlich weh, vor allem wenn die damit Sachen finanzieren, die wir uns hier nicht leisten.
5 Milliarden so,
das,
im letzten Jahr.
Das tut
Jahr,
einfach weh. Jetzt will ich aber auch mal sagen, wir sind auch auf die anderen angewiesen, wir sind auf den Bund angewiesen. So hart, wie es uns gerade durchschüttelt angesichts der Trumps, der Xis, der Putins und so weiter, ist das sicherlich ein wichtiges Thema. Da würde ich mich im Fahrstuhl mit dem Söder drüber unterhalten, da wären wir schnell einig. Aber jetzt gerade wäre meine erste Priorität nicht das. Jetzt gerade wäre meine erste Priorität, wie kriegt man Deutschland verteidigungsfähig, wie kriegt man Deutschland wettbewerbsfähig, wie reduzieren wir Abhängigkeiten von China, von den USA. Und ganz wichtig, der nächste Ministerpräsident von Baden-Württemberg muss wieder ein in der Wolle gefärbter Europäer sein. Alles andere geht nicht.
Sie haben ja gerade vorhin schon so liebevoll den Manu angesprochen. Der wird demnächst 38. Da bietet sich natürlich die folgende Frage förmlich an. Dass man in Bayern erst ab 40 Jahren Ministerpräsident werden kann.
Ja,
das ist die bayerische Landesverfassung.
Ich habe mich auch etwas darüber gewundert, weil Herr Hagel und die CDU lädt ja immer Herrn Söder ein, damit viele Leute da sind und damit eine gute Stimmung aufkommt und so weiter. Das ist ja auch völlig okay, das darf man. Aber wissen die, dass der Söder sagt, unter 40 kannst du nicht Ministerpräsident werden? Also ich helfe gerne hin und her Botschaften zu tragen, aber das entscheidet die Union selber, da habe ich mich nicht einzumischen. Jedenfalls hat mein CDU-Kollege Herrn Söder eingeladen und Herr Söder sagt in Bayern Mindestalter 40. Das finde ich schon bemerkenswert.
Meine wichtigste Erkenntnis heute Abend war?
Was ist meine wichtigste Erkenntnis? Gang vorher aufs Klo. nein. Rückspulen, löschen, nochmal sagen. Ihr habt einen tollen Oberbürgermeister, der hat das Herz am rechten Fleck. Der vertritt die Interessen seiner Stadt wirklich sehr selbstbewusst. Das macht er klasse. Und der hat mir eine lange Liste von Sachen gegeben, wo er gesagt hat, gell, also hier mit der Frage Neckar, Schiffbarmachung, ich brauche die Sanierung bei der Bahn. Da gehe ich fest davon aus, wenn die Wahl rum ist, gehen wir zusammen nach Berlin und stehen beim Verkehrsminister auf der Matte und kämpfen für die Frankenbahn und der Bahnhof in Heilbronn. Und ich habe ihm gesagt, ich werde tun, was immer ich kann.
Und wenn es um Erkenntnisse geht, wir haben noch eine Umfrage vorbereitet. Welche Erkenntnisse Sie denn heute Abend bei unserem Wahlcheck mitgenommen haben, da können Sie noch mal per QR-Code abstimmen zum guten Schluss. Das funktioniert jetzt auch ganz einfach. Haben Sie nach dem heutigen Wahlcheck Ihre mögliche Wahlentscheidung geändert? Ja oder nein? Sie dürfen ruhig alle mitmachen.
Aber wir nicht.
Nee, wir nicht. Aber immerhin. Mehr als 10% haben Sie in die eine oder andere Richtung heute Abend, was die Wahlentscheidung angeht, beeinflusst. Dann hoffe ich doch mal, das war ein erkenntnisreicher Abend für Sie, erkenntnisreiche 98 Minuten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Cem Özdemir.
Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke auch Ihnen. Vielen Dank.
So, Moment. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Ganze können Sie natürlich auch nochmal bei stimme.de und auf unserem YouTube-Kanal anschauen, so oft Sie mögen. Die Kollegen der Stimme berichten aktuell natürlich auf unserem Online-Portal und in der gedruckten Ausgabe der Tageszeitung. Wir dürfen Sie alle noch einladen zum kleinen Umtrunk draußen im Foyer, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben für ein paar Gespräche. Und der nächste Wahlcheck dann mit Manuel Hagel in 3 Wochen. Bis dahin bleiben Sie gut informiert. Schönen Abend noch. Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war's.
Danke. Dankeschön.